Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
10 Songs mit Tobi. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 57. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Wir sind im zweiten Jahr, ihr habt es vor ein paar Folgen schon mal gehört, ein paar Dinge haben sich geändert und so hat sich auch der Name dieser Rubrik jetzt geändert. Im Ursprung hieß diese Rubrik ja mal ganz wunderbar 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet. Aber Leute, ehrlich, auf dem Podcast-Cover, das am Ende im Streamingdienst ja so groß ist wie eine Briefmarke, sah das immer ziemlich gequetscht aus. Darum habe ich es mal verkürzt auf 10 Songs und ihr habt es schon gehört, ich habe dementsprechend auch wieder einen Gast. Tobi haben wir gesagt, aber welcher Tobi ist das denn? Tja, der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Sänger der Band Skull and Crossbones. Herzlich willkommen, Tobi Hübner.
Ja, hallo Markus, vielen, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und vorab können wir ja mal die lustige Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir heute hier aufnehmen. Denn es kommt immer vor, dass Leute mich fragen, Markus, wie macht man das eigentlich? Wie kommt man in Kontakt mit Leuten? Und das hier war ja wirklich mal ein, ja, wie soll man das sagen? Das Resultat von einem sozialen Medienspiel, kann man sagen. Ne? Also es gab so ein Spiel, wo man, ich weiß gar nicht, ich glaube aus 20 oder 30 Bands sollte man 5 Bands auswählen, die man halt gerne hört und wir hatten irgendwie 4 Übereinstimmungen.
Wir hatten irgendwie echt viele Übereinstimmungen und dann haben wir darüber geschrieben und haben gemerkt, wir haben echt irgendwie einen ähnlich schrägen Musikgeschmack oder guten Musikgeschmack, nennen wir es mal so.
Genau.
Und ja, genau. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, ja.
Genau, und darüber kam dann eben das Thema, wollen wir nicht mal irgendwas gemeinsam aufnehmen und was liegt näher als über 10 Songs zu sprechen, die jetzt in deinem Falle vielleicht nicht unbedingt zeigen, was Heavy Metal für dich bedeutet, aber dazu kommen wir später. Lass uns doch erst nochmal über dich ein bisschen reden, so zu deiner Person. Skull and Crossbones haben wir eben schon gehört, aber was machst du denn sonst noch, weil du machst ja noch ein bisschen mehr als nur diese Band.
Ja, also ich mache echt tatsächlich relativ viel und ich mache auch schon sehr lang irgendwas. Also ich habe damals angefangen, 2005 mit meiner ersten Band, Heap of Ruins hießen die. Ja, da kam es dann irgendwann zum Bruch und dann bin ich zu Forensic dazugekommen. Das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. Wir haben auch 2 Alben veröffentlicht, eine Single haben wir dann noch veröffentlicht, bevor es dann mit Forensic zu Ende gegangen ist, 2017. Ja, dann habe ich in der ein oder anderen Cover-Rockband gesungen, was mir echt gut getan hat in der Stimmentwicklung, aber auch ja, Erfahrungen sammeln und sowas. Das war echt eine coole Zeit, wobei ich es tatsächlich inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so machen würde. Ja, und dann habe ich 2022 gesehen, dass die Jungs von Skull and Crossbones sich von ihrem Sänger getrennt haben. Und ich habe natürlich auch die Vergangenheit von Skull and Crossbones gekannt, gerade die Stormwitch-Vergangenheit. Und ja, dann hat sich das für mich eigentlich ganz interessant angehört. Dann habe ich den Jungs einfach mal geschrieben. Und dann haben sie mich auch recht zügig zu einem kleinen Vorsingen eingeladen zu sich in den Proberaum. Habe ich ein paar Songs vorbereitet und ja, dann hat es eigentlich echt gut gepasst. Also menschlich hat es gepasst, musikalisch hat es gepasst. Mir hat es echt gefallen, die ganzen alten Stormwitch-Sachen zu singen. Liegt mir einfach und es hat auch echt großen Spaß gemacht, weil es auch musikalisch einfach eine coole Sache ist. Und dann haben wir aber trotzdem auch relativ schnell angefangen, Anfang 2023 unsere Aufnahmen für unser erstes Album Sungazer dann zu starten. Und das kam ja dann auch im September 2023 raus. Sind wir mega stolz drauf, es war echt eine coole Erfahrung. Und jetzt sind wir gerade auch schon voll in den Aufnahmen fürs zweite Album, das dann irgendwann im Frühling 2025 erscheinen wird. Also nonstop an der Arbeit, aber es macht einen riesengroßen Spaß.
Das ist, glaube ich, auch die Hauptsache. Ne? Also was immer man tut, sollte einem Spaß machen, sonst macht man es, glaube ich, auch nicht so richtig mit Herzen, oder?
Absolut. Und ich meine gerade in der Musikrichtung, wo es einem ja bewusst sein muss, dass man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jetzt nicht den riesengroßen Durchbruch erreichen wird und seinen Lebensunterhalt mit der Musik verdienen wird. Das muss einem einfach klar sein. Und wenn einem das klar ist, dann muss definitiv der Spaß im Vordergrund stehen. Und wenn das dann irgendwann aber auch nicht mehr der Fall ist, dann ist irgendwas doof. Deswegen bin ich da echt der Ansicht, es muss einfach Spaß machen, es muss menschlich funktionieren, die Konzerte müssen Spaß machen, einfach das gesamte Miteinander. Zwar trotzdem auf einer professionellen Ebene, weil das machen wir ja schon auch. Ich meine, wir bringen unser Album über ein Label raus und dann läuft das alles schon ein Stück weit professioneller im Hintergrund, aber trotzdem mit einem riesengroßen Spaß und wir verstehen uns alle in der Band und das ist einfach toll, auch wenn man sich sieht, freut man sich und genau so muss es einfach sein.
Das klingt wunderbar, weil ich glaube, das passiert ganz oft heutzutage ja wirklich nicht mehr, ne? Also dass Leute wirklich Spaß haben oder gerade sich persönlich immer noch ganz grün sind, weil ich glaube, es gibt genug Bands, die wirklich mittlerweile groß sind, wo sich die Leute eigentlich gar nicht so richtig riechen können, hat man manchmal das Gefühl, oder? Also weißt du, was ich meine? Es gibt ja immer so Gerüchte um Iron Maiden und Steve Harris und Bruce Dickinson sind sich nicht so ganz grün angeblich gewesen. Ob es immer noch so ist, weiß ja keiner so genau.
Ja, absolut. Und das fände ich einfach extrem schade, wenn es irgendwie so ist, dass man mit zwei verschiedenen Tourbussen oder fünf verschiedenen Tourbussen in der Welt irgendwie rumfährt, weil man sich selber dermaßen auf den Sack geht und man sich dann irgendwie nur auf der Bühne sieht. Und weiß nicht, also klar, wenn es auf dieser professionellen Ebene passiert und man wirklich da damit sehr viel Geld verdient, dann kann man da wahrscheinlich auch ein bisschen drüber hinweggucken. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss es einfach menschlich passen.
Genau, so muss das sein. Lass uns nochmal den Bogen zurückschlagen zu dem, was du eben schon gesagt hast. Du singst im Moment also bei Skull and Crossbones und klar, das ist eine Hommage an Stormwitch, also der Name der Band, der fußt ja auf einem Songtitel von Stormwitch von dem ersten Album. Das war aber schon eine bewusste Entscheidung, oder? Also, dass die Band genau so heißt damals. Ich weiß, du warst nicht dabei, als die Band gegründet worden ist, aber da ist doch bestimmt ein bisschen Kalkül auch bei gewesen, dass das zumindest Aufmerksamkeit erstmal weckt.
Definitiv. Also es war auch so der bewusste Grund, warum sich die Band Skull and Crossbones genannt hat, weil einfach vier von ehemals fünf Stormwitch-Mitgliedern dann bei Skull and Crossbones gespielt haben und weil sie ja natürlich auch angefangen haben, ausschließlich Stormwitch-Songs zu spielen, haben sie sich dann halt auch nach einem Song von dem 1984er-Album dann halt benannt und deswegen kam es dann zu Skull and Crossbones, genau, und so heißen wir heute noch, auch wenn wir gar keinen einzigen Stormwitch-Song mehr im Liveset haben.
Es ist sehr schade, aber auf jeden Fall hat das funktioniert. Ich weiß, ich habe die Ankündigung für euer Debütalbum auf der Seite von Massacre Records gelesen und bin wirklich nur hängen geblieben, weil ich dachte, Skull and Crossbones, hat das was mit Stormwitch zu tun? Und habe auf der Grundlage halt wirklich angefangen, mich dann ein bisschen schlau zu machen. Also der Move, wie man so schön neudeutsch sagt, war auf jeden Fall nicht verkehrt, hat erstmal funktioniert.
Auf jeden Fall, also ich glaube auch, gerade wenn man die ganzen Reviews anguckt, die über Sungaze rausgekommen sind, überall ging es natürlich im ersten Abschnitt um Stormwitch oder um irgendeine Piratenband, weil der Name hört sich ja schon erstmal nach irgendeiner Running Wild Coverband oder sowas an. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass der Name nicht so verkehrt war, um die erste Aufmerksamkeit zu erwecken.
Stimmt. Und Skull and Crossbones ist ja auf jeden Fall älter als Running Wild, ne? Also der, zumindest als das Running Wild Debütalbum und auch älter als Rock'n'Rolls Fable für Piraten. Das ist ja erst mit Under Jolly Roger so richtig gekommen.
Siehst, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber stimmt, 1984 war dann ein paar Jahre davor, ja.
Ja, also 84 ist zwar auch das Running Wild Debütalbum erschienen, aber Gates to Purgatory ist musikalisch und auch textlich noch was ganz anderes. Also insofern.
Ja, das stimmt. Das kam erst später. Auch die neuen Klamotten auf der Bühne.
Ja, genau. Wie ist das eigentlich? Hast du einen Lieblingssong von Stormwitch, auch wenn ihr sie nicht mehr spielt?
Boah, schwierig. Also, ja, also Spaß gemacht zu singen haben sie definitiv so gut wie alle. Ich mag Mask of the Red Death, mag ich ganz, ganz arg. Oder Ravenlord. Das sind eigentlich die zwei Songs, die mega Spaß gemacht haben und die einfach auch ultimativ geil sind, um sie immer noch anzuhören.
Und hast du auch einen Geheimtipp? Also Ravenlord und Mask of the Red Death sind ja schon so, ich würde mal sagen, Klassiker, wenn man Stormwitch-Songs als Klassiker bezeichnen kann. Ich meine, da muss man ja, glaube ich, schon ziemlicher Metal-Nerd sein, ich glaube. Ne, aber hast du auch so einen kleinen Geheimtipp, vielleicht auch von neueren Sachen?
Also ich mag auch das ganz aktuelle Album, das Bound to the Witch, das 2018 rausgekommen ist. Das mag ich auch sehr. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die beiden Gitarristen, die jetzt bei Skull and Crossbones sind, der Volker und der Tobi, eigentlich das Album damals komponiert haben, komplett. Also deswegen passt es eigentlich musikalisch auch jetzt komplett in die Richtung, was wir jetzt gerade mit Skull and Crossbones machen, also zumindest in Teilen. Deswegen, das mag ich auch sehr. Dazwischen kamen dann ein paar Alben raus, also zwischen den ersten vier, fünf Stormwitch-Alben und dem Bound to the Witch-Album kamen dann schon ein paar Alben raus, die, ja, bin ich jetzt nicht so der riesengroße Fan davon. Da hat sich ja auch musikalisch ein Stück weit verändert, aber ja, hören kann man eigentlich alles. Aber trotzdem, so die ersten vier Alben, die sind einfach Weltklasse, muss man echt sagen.
Würde ich voll zustimmen. Mein Geheimtipp wäre in der Tat ein Album, das es, glaube ich, auf Streaming-Plattformen im Moment gar nicht gibt. Ich bin mir gar nicht sicher, wann es genau erschienen ist. Dance with the Witches heißt es. Kennst du das?
Ich kenn's, aber ich könnte jetzt keinen Liedname davon nennen, ehrlich gesagt.
Also bei mir ist ein Song sehr hängen geblieben, der heißt The Devil's Bride. Der hat dann so ein mittelalterliches Flair. Und von daher, das wäre mein Geheimtipp. Würde ich gerne in die Podcast-Playlist packen, aber ich glaube, den gibt es gar nicht online.
Okay, ja gut, dann wird's schwierig.
Genau, aber lassen wir das mal hinter uns und kommen wir mal zu dem Thema. Auch wenn es nur noch 10 Songs heißt und nicht mehr 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet, kann man ja schon sagen, dass deine Liste auf jeden Fall eine ganze Menge echten Heavy Metal beinhaltet. Ne? Also würde ich mal so, wenn ich mir die Liste hier angucke, sagen, da sind schon Sachen bei, wo jeder, glaube ich, sagt, yo, das ist Heavy Metal.
Ja, also es war auch mein Plan, das dann irgendwie mit der Liste zu erreichen, wobei es echt brutal schwierig war, überhaupt 10 Songs zu finden, die dann auf diese Liste dann schlussendlich kommen. Also ich hatte, glaube ich, schon lange nicht mehr so eine schwere Aufgabe und habe so viel Zeit verbracht, mit einer Playlist zu erstellen, wie diese 10 Songs. Also es war echt kompliziert, aber ich glaube, schlussendlich ist sie ganz cool geworden.
Da gehe ich stark von aus. Wie bist du denn jetzt vorgegangen? Also hast du irgendwie, was weiß ich, 100 Songs genommen und dann immer welche rausgeschmissen oder chronologisch oder wie? Erzähl mal, wie bist du vorgegangen?
Also ich habe schon 4, 5 Lieblingsbands, die ich einfach habe, wovon ich dann die besten oder meine Lieblingssongs davon genommen habe. Das war relativ einfach. Also ich glaube, 7, 8 Bands oder 7, 8 Songs waren sehr, sehr schnell erledigt. Und dann die letzten, da war es dann echt schwierig. Da habe ich dann echt überlegt, gehe ich jetzt so vor, dass ich musikalisch gucke, welche Songs mir musikalisch am besten gefallen oder verbinde ich irgendwelche Songs auch noch mit irgendwelchen Erinnerungen von früher? Also so wie, keine Ahnung, wir gucken die Songs nachher an, aber ich habe einen Song mit drauf, der erinnert mich einfach brutal an die anfängliche Festivalzeit, wo ich noch 18 oder sowas war und das erste Mal so richtig auf den Festivals unterwegs war und die Band da einfach irgendwie gefühlt immer gespielt hat. Und der Song kam dann irgendwie auch immer. Und deswegen ist das auch so ein Song, der da mit drauf ist, der mich einfach an die coole Zeit von früher erinnert und dann trotzdem zu meinen 10 Songs gehört.
Aber das ist jetzt nicht der Song von Black Sabbath. So alt bist du nicht.
Nee, in dem Fall nicht. Wobei ich trotzdem Heaven and Hell mit Dio, die habe ich 2-mal live gesehen, Gott sei Dank.
Oh, cool.
Aber ich habe jetzt gerade eher den Saxon-Song gemeint, also Crusader. Aha. Mag ich ganz, ganz arg. Und Saxon haben gefühlt einfach früher, oder ist ja immer noch so, spielen ja nahezu auf vielen Festivals. Und da war das einfach irgendwie so, jedes Mal haben Saxon gespielt und es war einfach geil und man stand da mit einem Bier in der Hand und irgendwann haben sie Crusader gespielt und man fand einfach alles cool.
Ja, wir greifen gerade schon ein bisschen vor, macht aber nichts, denn dazu habe ich auch folgende lustige Anekdote. Ich habe ja beim Podcast auch den Wacken-Bericht von diesem Jahr gemacht und wir haben am Ende, also als Wacken so langsam zu Ende ging, Wacken-Bingo gespielt. Also wir haben überlegt, welche Band wird am Abend, also am letzten Abend, angekündigt fürs nächste Jahr. Und ich habe, mein erster Tipp ist kein Scheiß, war Saxon. Weil Saxon haben ein neues Album, Saxon spielen immer auf Wacken, nächstes Jahr spielen Saxon. Und ich habe mich kaputt gelacht, als es dann hieß, ja, Saxon spielen auf Wacken. Hab ich doch gesagt.
Aber liegt man nicht oft falsch. Ja? Alle 2 Jahre auf dem Wacken sind sie einfach dabei. Und es ist ja einfach eine Band. Egal, wie oft man sie sieht, es ist einfach jedes Mal cool. Und das schaffen auch relativ wenige.
Das ist so, ja. Ich habe Saxon auch schon öfter live gesehen. Klar, die sind mittlerweile ein bisschen alt, wäre jetzt auch untertrieben. Ne? Also wie alt ist der gute Biff? Mitte 60?
Oh, ich hätte sogar gesagt, dass er schon 70 ist, aber ohne Gewehr, keine Ahnung.
Ich weiß es ad hoc auch nicht, aber wir können ja gerne Leute dann kommentieren, die es ganz genau wissen.
Absolut.
Aber starten wir mal ganz vorne bei deiner Liste, weil das geht ja los mit einer Band, da muss ich gestehen, die kenne ich gar nicht. Sind die bekannt oder sind das so Newcomer?
Nee, das sind schon echt Newcomer aus England. Sie sind nur echt relativ unbekannt, aber gehören einfach zu meinen absoluten Lieblingsbands. Also ja, habe ich mal eine Demo gefangen, die sie auf einem Festival selber gebrannt verteilt haben und deswegen stehen sie jetzt einfach vorne auf meiner Liste. Nee, also brutaler Quatsch.
Aber war zu schön.
Ja, es wäre schön, aber es ist einfach Iron Maiden, weil es ist einfach meine absolute Lieblingsband. Ich habe sie am allerhäufigsten gesehen von allen Bands, die ich live gesehen habe. Bruce Dickinson gehört einfach zu meinen allergrößten Idolen, was Sänger angeht. Und deswegen war es für mich sofort klar, dass Iron Maiden auf Platz 1 in dem Fall landet, ja.
Heißt das, das ist jetzt für dich wirklich eine Art von Rangliste? Also auf Platz 1 steht dein absoluter Lieblingssong und das geht dann immer weiter runter? Oder ist das jetzt einfach nur der erste Song, der dir wirklich direkt eingefallen ist, der drauf muss?
Also bei Platz 1 und 2 stimmt's. Das würde ich tatsächlich auch als Platz 1 und 2 beschreiben. Die anderen Songs, das ist dann echt eher eine willkürliche Reihenfolge.
Jetzt hast du gesagt, Bruce Dickinson ist dein großes Vorbild. Wie stehst du denn zur Blaze Bayley-Ära von Iron Maiden?
Also ich mag die beiden Alben, ich mag auch Blaze Bayley ganz arg. Ich habe ihn auch schon mit seiner Solo-Band gesehen in einem kleinen Club hier in Balingen. Es war einfach mega und was er vor allem für ein ultra sympathischer Typ ist. Richtig cool, der hinterher einfach an der Bar gesessen ist, mit den Leuten ein Bier getrunken hat, mit jedem ein Foto gemacht hat. Deswegen, ich mag ihn persönlich ganz, ganz arg. Und ich finde auch die beiden Maiden-Alben mit ihm gut. Aber ja, gesanglich muss man auch ganz ehrlich sagen, kommt er einfach nicht ansatzweise an Bruce Dickinson dran. Genauso wenig wie Paul Di'Anno. Ich meine, ich mag die ersten beiden Maiden-Alben auch. Aber trotzdem, wenn man Sänger ist, dann sind es einfach die Bruce Dickinson-Alben, die deutlich höher gelistet sind als die anderen vier.
Ja, geht mir relativ ähnlich. Also ich mag auch Blaze Bayley unglaublich gerne. Mir geht es sehr ähnlich wie dir. Ich habe ihn endlich mal in diesem Jahr im Rahmen seiner Solo-Tour sehen können. Ich habe ihn sonst immer nur kurz mal auf irgendwelchen Festivals gesehen. Der Mann ist ja wirklich, das muss man ja wirklich sagen, mit absolutem Herzblut dabei. Aber es stimmt schon, also Bruce Dickinson ist für mich einer der ganz, ganz Großen auch. Und ich bin jetzt nicht Sänger, aber ich glaube, jeder, der irgendwie Metal hört, mag irgendwie, glaube ich, Maiden. Das ist, glaube ich, sogar noch extremer als Metallica. Ich glaube, bei Metallica wirst du sicherlich Leute in der Metal-Bubble finden, die sagen, nee, ein Album ist okay, alles andere ist
zum Beispiel.
Siehst du, wusste ich's doch.
Also gehöre ich tatsächlich auch dazu. Ich finde Metallica okay und da bin ich auch so einer, der sagt, die ersten vier Metallica-Alben sind cool, weil sie da einfach nur den coolen Thrash-Metal gemacht haben. Aber danach brauche ich Metallica jetzt nicht unbedingt.
Ja, siehst du. Aber auf Maiden kann man sich, glaube ich, mit ganz vielen Leuten einigen. Und von daher glaube ich auch schon, Bruce Dickinson ist wirklich sowas wie der Prototyp für den Metal-Sänger, oder? Oder vielleicht auch Rob Halford von Judas Priest. Das müsste man vielleicht unter den beiden ausmachen. Und ich würde vielleicht noch Geoff Tate mit in den Raum werfen, wobei das ja in eine leicht andere Richtung schon geht. Aber das sind, glaube ich, so die, ja, wie soll man das jetzt nennen? Die Lichtgestalten oder so, oder?
Absolut, ja. Nee, sehe ich komplett genauso. Das sind so die Top-Sänger. Und wenn du jetzt auf unsere Band-Homepage gehen würdest, auf skullandcrossbones.de, da haben wir so Steckbriefe von jedem einzelnen Bandmitglied, wo auch die musikalischen Vorbilder drinstehen. Und da stehen auch diese drei, die du jetzt gerade genannt hast, unter anderem auch mit drin.
Ja, okay.
Und ja, ist einfach so. Das sind einfach mega gute, starke Persönlichkeiten auf der einen Seite, aber natürlich halt auch mega gute Sänger.
Und das war jetzt wirklich, Leute, Zufall. Ich habe das nicht vorher gewusst. Also das können wir euch hier Brief und Siegel drauf geben.
Da kann man echt gar nicht drüber streiten, wenn man Metal-Sänger ist und da gehören die einfach mit dazu. Ich meine, so einer wie Eric Adams von Manowar, das ist auch ein mega guter Sänger. Man kann sich ja auch drüber streiten, sind die neuen Manowar-Alben, sind die gut oder nicht? Also ich finde es jetzt auch nicht so prall, aber trotzdem ist Eric Adams einfach eine brutale Maschine.
Absolut.
Oder Michael Kiske von Halloween oder Tobias Sammet gehört auch zu so einem dazu, den ich auch extrem mag und auch musikalisch mega schätze. Oder Todd LaTorre, der jetzt bei Queensryche singt.
Oh ja, der ist auch guter Mann, auf jeden Fall.
Mega, ja. Also das ist so einer, der wirklich diese Geoff Tate-Geschichten auch wirklich Weltklasse umsetzt. Ich habe ihn damals beim Bang Your Head mit Crimson Glory gesehen.
Ah, sehr cool.
Und es war einfach Weltklasse. Also ich habe die Band eigentlich gar nicht so wirklich gekannt, aber ich stand da vor der Bühne und habe gedacht, scheiße, was ist das für eine Maschine? Was der da rausknallt, ohne sich groß zu bemühen. Also da habe ich echt gedacht, okay, das, wenn ich das zu 50% auch mal hinkriege, dann ist gut.
Ja, möge es dir gelingen. Meinen Segen hast du. Und wo wir
herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Jetzt haben wir schon so viel über die Band gesprochen. Wir haben aber noch gar nicht deinen Song verraten, der von Iron Maiden auf Nummer 1 bei dir steht.
Revelations, das ist einfach mein absolutes Lieblings-Maiden-Lied. Also, wo ich das erste Mal Maiden live gesehen habe und die haben Revelations gespielt. Also, ich hatte echt mega Tränen in den Augen, weil das Lied hat einfach komplett alles, was das perfekte Metal-Lied einfach braucht, meiner Meinung nach. Also sind einfach so ruhige, getragene Passagen dabei, wo seine Stimme dann eigentlich noch viel, viel besser zum Tragen kommt. Es ist ein Text, der echt Sinn macht und das finde ich auch ganz, ganz arg wichtig in Heavy-Metal-Songs, dass der Songtext nicht einfach irgendein Quatsch ist, sondern dass er wirklich einen Sinn ergibt. Und das ist bei Maiden ja auch ganz, ganz oft oder meistens der Fall und deswegen ist es einfach für mich von vorne bis hinten Revelations.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und Leute, wenn ihr nochmal richtig viel Nerd-Talk und Fanboy-Alarm rund um Iron Maiden und um das Album hören wollt, von dem dieser Song ist, ihr wisst natürlich alle, Revelations ist von Peace of Mind, dem vierten Album von Maiden, müsst ihr mal in Folge 11 dieses Podcasts reinhören. Da gibt es knapp eine Stunde Nerd-Talk und Fanboy-Alarm nur rund um dieses Album. Also, ich mag das auch sehr gerne und auch Revelations ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und damals bei der Folge hat auch mein Ex-Band-Kumpel Christian, mit dem ich die Folge aufgenommen habe, genau diesen Song in die Podcast-Playlist gepackt. Also, der ist schon öfter mal genannt worden. Sehr okay, gute Wahl.
Weltklasse. Absolut. Aber es ist trotzdem echt mega schwierig, weil ich könnte jetzt auch jedes Maiden-Album angucken und könnte dir mindestens 2 oder 3 Songs nennen, die einfach mega gut sind.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem war es dann schlussendlich Revelations für mich, um da einen rauszupicken.
Da habe ich noch mal eine andere Frage. In der Podcast-Folge mit Christian haben wir die Theorie aufgestellt, also die haben wir nicht erst in der Folge aufgestellt, die haben wir schon vor bestimmt 25 Jahren aufgestellt, dass es auf jedem Maiden-Album einen sogenannten Scheiß-Song gibt. Also der ist nicht wirklich schlecht, weil dazu hat mal unser Kumpel Yannick gesagt, auch ein schlechter Maiden-Song wäre für jede andere Band Weltklasse so ungefähr. Aber es gibt immer irgendwie einen Song, der ein bisschen abfällt. Weißt du, was ich meine oder siehst du das komplett anders?
Ja. Aber ich glaube, dass es tatsächlich nur bei den ersten Maiden-Alben der Fall war. Also irgendwann später dann bei den 2000er-Alben, so ab Brave New World oder so, war das, finde ich, nicht mehr so. Also früher schon, gerade wenn man jetzt diese ersten Alben anguckt mit, was weiß ich, Number of the Beast, da ist ja dann, ja, keine Ahnung, Invaders drauf, wo man sich jetzt auch vielleicht drüber streitet, ob das jetzt ein geiler Song ist oder nicht. Aber wie gesagt, später finde ich das tatsächlich nicht mehr. Auch gerade bei den ganz aktuellen Alben finde ich keinen Song dabei, der jetzt komplett abflacht aus der ganzen Reihe.
Okay, weil es könnte jetzt ja auch Leute geben, die sagen, ja, bei dem neuen Album sind dann halt mehr Songs scheiße. Könnte ja auch sein.
Ja, gut, klar. Das gibt's auch. Wobei ich das tatsächlich nicht unterschreiben würde. Es ist schon anders, die aktuellen Maiden, als jetzt noch vor 40 Jahren. Aber trotzdem finde ich es mega stark, was die immer nur nach der Zeit abliefern.
Absolut, ja.
Gerade das Senjutsu-Album, das ist einfach auch von vorne bis hinten cool. Man muss es aber trotzdem, man muss dem Album Zeit geben, man muss sich die Songs oder im besten Fall das ganze Album am Stück anhören und dann wird es irgendwann richtig gut. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass die meisten Leute sowas halt eher weniger oder seltener machen, sich wirklich einem Album so arg zu widmen, dass halt nicht nur 35 Minuten geht, sondern keine Ahnung, wie lange Senjutsu geht, aber über eine Stunde. Es geht, glaube ich, sogar eine Stunde 20, ist ein Doppelalbum, gell?
Ja, es ist etwas über 80 Minuten müsste die Laufzeit liegen, ja.
Ja, und ich glaube, dass einfach die wenigsten Leute sich so viel Zeit nehmen und dann ist man halt schnell so weit zu sagen, hey, das Album ist einfach scheiße oder da sind viele eher schlechteren Songs drauf. Ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen Zeit nehmen und sich mit den Songs beschäftigen und dann öffnet sich da ganz, ganz arg viel.
Das ist so. Ich weiß, ich habe mal mehr so aus Spaß gezählt, wie oft ich bestimmte Alben gehört habe. Und es war bei Iron Maiden und bei Pain of Salvation, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Oh ja, klar, geile Band.
Absolut. Das war so wirklich die Spitze, wo ich innerhalb kürzester Zeit diese beiden Alben, also Senjutsu von Iron Maiden und Penta von Pain of Salvation, in kürzester
Penta,
Zeit,
ja, Mega-Album.
Habe ich sie um die 50 Mal gehört. Und ich weiß, da haben mich Leute auch angeguckt, wie kann man ein Album denn 50 Mal hören? Und die Antwort von mir war nur, weil es einfach geil ist.
Weil es geil ist, ja klar. Ja. Und weil es immer mehr weiter wächst.
Absolut.
Und weil es immer cooler ist, weil man immer weitere Sachen entdeckt. Und deswegen kann man sich da schon für gute Alben so viel Zeit nehmen, das auch mal 50 Mal anzuhören.
Und Penta von Pain of Salvation, Leute, falls ihr das nicht kennt, solltet ihr unbedingt mal hören. Grandioses Album, grandiose
Absolut.
Band.
Bei mir war es zu der Zeit tatsächlich auch, ja, müsste auch 2018, 19 sowas um den Dreh gewesen sein, war das Eat the Elephant von A Perfect Circle. Ah. Weiß nicht, ob die dir was sagen?
Ja, klar.
Ja, das ist ja auch der Tool-Sänger, dem seine andere Band Perfect Circle. Und das war auch so ein Album, das habe ich rauf und runter gehört. Das ist einfach, ja, ich könnte es wahrscheinlich jetzt auch im Schlaf irgendwie mitsingen insgesamt, weil ich es einfach so oft gehört habe. Das ist genauso was, wie du gesagt hast, einfach dermaßen geil und dann wird man auch nicht müde, das Album nochmal anzuhören und immer wieder anzuhören.
Absolut. Und jetzt haben wir schon die perfekte Überleitung zu dem nächsten Song auf deiner Liste, denn du hast ja schon...
Naja, ich könnte Moderator werden.
Ja, machen wir hier nicht mal einen Postenstreit. Nein, Quatsch.
Sorry.
Genau, es ist halt witzig, weil du fragtest ja gerade, ob ich A Perfect Circle kenne, weil auf meinem Notizzettel hier zu deinem nächsten Song steht wirklich, dass ich dich danach fragen wollte, ob du die kennst.
Ah, ja, kenne ich.
Genau, weil wie ja eben schon gesagt, Sänger von Tool, denn der nächste Song in deiner Top-10-Liste ist... Tool, und zwar welcher?
Pneuma heißt der Song, auch ein kleiner Zungenbrecher, aber ist einfach auf dem aktuellen Album drauf, hier Inoculum, das 2019 rausgekommen ist und ja, einfach von vorne bis hinten grandios. Ich habe ewig lang gebraucht, um überhaupt mit der Band Tool klarzukommen. Also ich glaube, die haben 2006 oder sowas sind die als Headliner bei Rock am Ring bestätigt worden. Ich war da gar nicht bei Rock am Ring, aber ich habe irgendwie gesehen, Tool ist der Headliner. Ich habe irgendwie keine Ahnung gehabt, was Tool ist. Dann habe ich mir das damalige Album einfach angehört und fand es dermaßen beschissen. Also habe es angehört und fand es einfach echt kacke. Und dann habe ich es einfach auch wieder sein lassen und habe es dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal versucht. 10.000 Days hieß das Album damals. Und fand es immer noch scheiße und wollte aber irgendwann nicht mehr, dass ich Tool scheiße finde, weil ich irgendwie schon gedacht habe, das ist musikalisch echt cool. Und dann hat sich's auch irgendwann ausgezahlt, sich mit der Band dann doch ein bisschen genauer zu beschäftigen. Und inzwischen ist es einfach eine brutale Götterband für mich. Und da geht's gar nicht nur um den Sänger, weil ich bin ja echt ein bisschen als Sänger orientiert. Er ist ein guter Sänger, aber da geht's echt um das komplette Konzept, um die komplette Band und auch um das Live-Konzept und um die ganzen Artworks und sowas. Es ist einfach ein rundum perfektes Paket, was die Band irgendwie von sich gibt. Und dann kam 2019 das Album raus, Fear Inoculum, und habe ich dann auch rauf und runter gehört und da gehört der Song einfach komplett vorne für mich dazu.
Sehr gut. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast mir jetzt ja schon ein Foto für das Podcast-Cover geschickt. Dem kann ich ja entnehmen, dass du diese CD besitzt. Weißt du noch, wie teuer sie damals war?
Also ich glaube, dass sie um die 80 Euro gekostet hat.
Okay.
Das ist ja dieses Ding, wo man aufklappen kann. Da ist dieser kleine Display-Bildschirm da drin, wo dann irgendwelche witzigen psychedelischen Animationen laufen. Und es war echt schweineteuer für eine scheiß CD, die da drin ist. Mit einem echt mega schönen Booklet, was wirklich sehr hochwertig gemacht ist. Aber ja, ich glaube, ich habe nicht oft in meinem Leben 80 Euro für ein einzelnes Album ausgegeben. Jetzt ohne, dass es ein Riesenpaket ist, wo nur, was weiß ich, ein T-Shirt und ein Aufnäher und ein Stift und was weiß ich, was alles drin ist, sondern wirklich nur die CD und halt der Bildschirm, den man aufladen kann. Aber ja, war teuer, aber hat sich gelohnt. Und ich habe sie tatsächlich, ich habe das Album dann auch noch in LP-Format, das auch nochmal eine Stange Geld gekostet hat, aber trotzdem, das gehört einfach zu meinen Top-Alben dazu. Und dann habe ich auch gedacht, ich brauche es auch unbedingt auf Schallplatte, weil manches klingt dann doch nochmal irgendwie anders und teilweise schöner, aber nee, schöner möchte ich gar nicht unbedingt sagen, aber halt anders. Und dann wollte ich es unbedingt.
Ich habe nur gefragt, weil ich es nämlich auch genauso im Kopf hatte. Ich kannte Tool und ich war auch schwer begeistert, dass überhaupt noch was Neues rausgekommen ist, weil ich glaube, davor war ja relativ lange Funkstille. Also mindestens 5 Jahre ist, glaube ich, von Tool nichts Neues erschienen vorher.
Ja, 13.
13 sogar. Mike, ja. Ich wusste nur, es war wirklich verdammt leid. 5 ist ja kurz, ist ja Blind Guardian-Abstand, ne? Egal.
Ja, genau. Nee, waren tatsächlich 13 Jahre und sie haben dann immer irgendwie wieder so kleine Hinweise gegeben und jetzt kommt was Neues raus und dann haben die Fans wieder irgendwas so gedeutet, dass jetzt irgendwann demnächst ein neues Tool-Album rauskommt und dann waren es tatsächlich 13 Jahre, wie die gebraucht haben zwischen dem Vorgänger und dem aktuellen Album. Ja. Sind mal gespannt, ob nochmal irgendwas rauskommt und wie lange sie diesmal brauchen.
Ja, 18 Jahre. Nein, Quatsch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe diese CD wirklich nie gekauft, weil ich bin bestimmt nicht geizig. Also wenn du meine Frau fragen würdest, würde die sagen, ich gebe mein Geld nur für DVDs und CDs aus. Also ich sammle halt auch Filme, aber auch gerne für irgendwelche Limited Editions, wo ja dann irgendwelche Kinkerlitzchen drin sind, ne? Wo du dann, weiß ich nicht, einen abgebrochenen Trommelstock drin hast und zahlst dann dafür irgendwie 80 Euro. Aber wirklich für diese CD, da kann ich mich ganz genau erinnern, habe ich immer gesagt, nein. Ich kann es nicht erklären, aber ich stand immer davor und eine Stimme in meinem Kopf hat immer gesagt, nein, das zahlst du nicht für eine einfache, in Anführungsstrichen, einfache CD. Ich habe das Album dann natürlich über Spotify oder wo auch immer gehört und ich fand es auch wirklich gut, aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das kann ich nicht. Und eine Sache, die ich bei Tool unglaublich faszinierend finde, ist, zumindest so in den Nullerjahren, waren die ja auch in Amerika sowas, was Plattenverkäufe und Tourneen angeht, eine Riesennummer. Und ich habe das nie verstanden. Weil das ist ja wirklich so komplizierte, so komplexe Musik. Also da brauchst du ja quasi einen Abschluss hier, um wie als hättest du drei Dream Theater-Alben gehört.
Ja, und braucht 10 Taschenrechner nebenher.
Genau,
zum Mithören und Mitkommen, ja.
Und das habe ich wirklich, also es freut mich total, dass so künstlerisch anspruchsvolle Musik diesen Erfolg hatte. Aber ich habe nie verstanden, warum das in Amerika funktioniert hat. Also ich möchte den Amis jetzt nicht unterstellen, dass sie blöd sind, Gott bewahre. Aber verstehst du, was ich meine? Oder kannst du erklären, warum das so ist? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, erklären kann ich es definitiv nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja auch ewig lang gebraucht, um überhaupt ansatzweise damit klarzukommen mit der Musik. Und das ist genau das. Aber ich glaube trotzdem, dass es so ein kleines Mysterium um alles ist. Und wenn man Tool einmal live gesehen hat, dann zieht es einen echt irgendwie komisch in den Bann. Also es ist echt krass, wenn man vor dieser Bühne steht oder sitzt. In der Sitzplatzkonzerte bei Tool, aber das ist auch völlig okay. Und man guckt da hin und ist einfach da komplett reingezogen in diese ganzen Effekte und Lichteffekte und Animationen, die da überall sind und dann die Musik dazu. Also es ist wirklich dieses komplette Gesamtpaket, das da einfach passt und das wahrscheinlich dann die Leute da hinzieht und auch 80 Euro für eine CD zahlen lassen und ab 150 Euro aufwärts für die Tickets für die Konzerte. Und trotzdem ist es ausverkauft, die größten Hallen in Deutschland inzwischen.
Ja, in Deutschland mittlerweile auch, genau. Und die CD kaufe ich mir jetzt irgendwann gebraucht. Die kostet bestimmt mittlerweile weniger. Oder auch nicht.
Bestimmt. Aber es gibt tatsächlich auch eine andere Version inzwischen, die, glaube ich, trotzdem immer noch 40 Euro kostet, aber nicht mehr diesen Bildschirm enthält. Kannst du mal gucken.
40 Euro wäre ich bereit zu zahlen, das kann ich schon sagen.
Ja, okay.
Die eine Frage von meinem Zettel hatten wir schon. Klar, du kennst A Perfect Circle. Aber kennst du auch die Band Dead Soul Tribe?
Mir sagen sie was, aber kennen wäre übertrieben.
Also das ist von dem Sänger von Psychotic Walls. Als es Psychotic Walls nicht mehr gab, hat er diese Band gegründet. Und rein so von der Rhythmik und von der Grundstimmung erinnert das auch sehr stark mitunter an Tool. Also er hat auch ganz klar gesagt, dass das seine Einflussfaktoren sind, also Tool oder eben A Perfect Circle. Und falls du sie nicht kennst, solltest du dir mal so die ersten 3 Alben, würde ich sagen, anhören. Also das ist schon cooles Zeug. Auch sehr psychedelisch mitunter.
Cool. Dann wird es gemacht, weil sowas gefällt mir einfach ab und zu komplett.
Ja, heiße Empfehlung, 2. Album, sage ich jetzt mal.
Stark, okay, alles klar. Dann höre ich mir das an.
Ich preise das hier so an. Ich weiß gar nicht, ob es das aktuell auf Streamingdiensten gibt, weil die Band gibt es ja auch nicht mehr. Aber irgendwo wird man es ja ansonsten finden. Und Leute, falls ihr auch es nicht kennt, Dead Soul Tribe. Und wenn ihr irgendeinen Zugang zu progressiver Musik habt, Dead Soul Tribe ist eine verdammt coole Angelegenheit, kann ich nur sagen. Nachdem wir jetzt mit Tool und Dead Soul Tribe vielleicht bei Sachen waren, die nicht unbedingt jeder kennt, der diesen Podcast hier hört, gehe ich davon aus, dass wir jetzt zu einer Band kommen, die nicht nur jeder kennen sollte, der diesen Podcast hört, sondern die sollte wirklich auch jeder kennen, der meint, er hat irgendeine Ahnung von Heavy Metal, oder?
Absolut, also gehört einfach auch in jede Playlist mit rein, der auch nur ansatzweise irgendwas mit Heavy Metal zu tun hat. Und ja, das ist einfach Judas Priest. Aber da war es ähnlich wie bei Maiden auch. Ich habe mir brutal schwer getan, überhaupt das Album zu finden mit dem Top-Song, das ich da dafür auswähle, weil da kannst du ja auch sagen, hey, bewege ich mich da jetzt eher in den, was weiß ich, 70er, wo es halt Stained Glass oder Killing Machine oder so und oder dann halt in die 80er mit British Steel und was weiß ich, Point of Entry, Screaming for Vengeance und so. Das sind ja alles mega starke Alben von Judas Priest und da sind auch überall 5, 6 Ultralieder drauf, die man locker in diese Liste auch mit aufnehmen könnte oder ja, oder geht man dann doch eher in die neueren, wobei, ja, Von wann ist Painkiller? 1990, glaube ich, oder?
90 oder 91, ja. Müsste in der Ecke sein, ja.
Auch schwierig, wenn man dann sagt, das gehört zu den neueren Alben und es ist auch schon über 30 Jahre alt. Aber okay, trotzdem zähle ich da irgendwie Painkiller zu den neueren Alben und es hat einfach auch einen großartigen Sound, finde ich. Klar, nicht mehr diesen schönen, organischen Sound wie die älteren Priest, aber ja, für mich gehört Painkiller einfach zu den Top-Alben dazu. Und dann ging es einfach ja, um den Song. Und deswegen habe ich mich dann für Nightcrawler entschieden.
Grandios.
Klar, hätte es mir einfach machen können und hätte Painkiller nehmen können, was ja auch ein mega starker Song ist. Aber Nightcrawler finde ich irgendwie so eine coole Refrain-Melodie, die er da singt.
Absolut.
Und, ja, der Song passt einfach auf von vorne bis hinten. Deswegen habe ich mich dann für den entschieden, ja.
Painkiller Super Album, klar. Ich habe es eben nochmal schnell nachgeguckt. 1990 ist richtig. 3. September, wenn ich es eben aus dem Augenwinkel richtig gelesen habe. Und Nightcrawler, also ich habe diesen Song geliebt. Also nicht nur ich liebe ihn immer noch, weil er hat ja so eine, ich finde, der könnte auch gut Soundtrack für einen Horrorfilm sein, oder? Also diese ganze Atmosphäre, die allein Rob Halford durch seine Art, wie er diesen Sprechpart macht, ne?
Ja, absolut. Ist echt irgendwie so eine komische, bedrohliche Atmosphäre, aber trotzdem finde ich es irgendwie trotzdem positiv, wenn man den Song dann so anhört. Das ist auch schwierig zu beschreiben. Da passt einfach sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles.
Ja, sehr, sehr viel. Und ich war in der glücklichen Position. KK's Priest haben ihn auf Wacken gespielt und ich war glückselig und dachte
stark.
Nur, herrlich.
Geil. Kann ich nachvollziehen, ja.
Also ich muss auch wirklich sagen, mir haben KK's Priest auch besser gefallen als Judas Priest vor 2 Jahren in Wacken. Aber der Vergleich ist natürlich auch unfair, weil Ripper Owens ist ja mal geschmeidig ein paar Jahrzehnte sogar jünger als der gute Robbie. Ne? Also insofern, dass er dann noch besser singen kann, ist, glaube ich, ja, eigentlich selbstverständlich.
Diese ganzen ultra hohen Töne, die trifft halt der Ripper schon bisschen entspannter, als das der Rob Halford inzwischen tut. Das ist ja echt völlig normal. Wie du sagst, er ist einfach ein paar Jahre jünger. Also der Ripper als Rob Halford und dann ist es so. Wobei ich trotzdem auch finde, dass Judas Priest inzwischen wieder stärker sind, als sie es nur zu den Nostradamus-Zeiten oder sowas waren.
Oh,
da habe ich sie tatsächlich das erste Mal live gesehen. Ich glaube, das war 2008 oder so. Auf dem Bang Your Head Festival in Balingen und das war gruselig. Da kam er da auf die Bühne gelaufen mit seinem Mantel da drüber und es war einfach echt irgendwie komisch. Da habe ich auch gedacht, okay, Judas Priest, doch nicht so geil, wie alle immer machen. Aber Gott sei Dank hat sich das nochmal gedreht und ich konnte dann jetzt in den letzten Jahren Judas Priest doch auch nochmal ein paar Mal sehen und sie waren extrem geil.
Das auf jeden Fall. Letzte Album war auch ziemlich gut. Fand ich zumindest.
Ja, mega. Finde ich auch. Und ich liebe einfach die modernen Judas Priest-Produktionen. Ich weiß, da streiten sich die Leute auch drüber. Man kann auch im Facebook oder wo auch immer die Leute meckern über den zu modernen Sound und Schlagzeug-Sound und alles überproduziert und sowas. Ich finde es aber trotzdem geil, dass eine Band, die es schon so ewig lang gibt, die schon 50 Jahre auf der Bühne stehen, dass die trotzdem inzwischen so eine brutale, fette Produktion rausknallen. Finde ich mega gut. Also die Judas Priest-Produktion, den Sound, den wünsche ich mir für unsere Skull & Crossbones-Alben.
Ja, dann sind wir sehr gespannt, was uns beim zweiten Album erwartet.
Ja, also wir wollen definitiv so in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Judas Priest Budget so mithalten können, was die Produktion angeht. Wahrscheinlich nicht ganz, aber es wird geil, es wird mega gut.
Da gehe ich von aus. Noch eine abschließende Frage zum Thema Judas Priest und Ripper. Hast du auch die Alben aus der Ripper-Phase gehört oder hast du einen Zugang dazu? Weil ich habe schon mit Leuten gesprochen, die wirklich glattweg sagen, sie kennen die Alben gar nicht, obwohl sie Judas Priest mögen.
Also ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich habe sie mir schon mal angehört, wobei ich glaube, bei denen ist ja auch so, auf den Streaming-Plattformen gibt es die gar nicht.
Richtig.
Sondern müsste man halt echt auf YouTube oder sowas anhören und ja, ich habe es mal gemacht, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr an die einzelnen Songs, deswegen würde ich da auch sagen, ich kenne sie eigentlich nicht wirklich.
Schade, weil ich habe sie auch eigentlich als gar nicht so schlecht in Erinnerung, wie sie mittlerweile im Allgemeinen gemacht werden und ich verstehe halt auch nicht, was dieser gefühlte Bann soll, weil, wie du schon sagtest, auf Spotify findest du die Alben nicht. Mhm. Und die Alben haben jetzt ja nicht ihren Ruf wegen Ripper Owens. Ne? Also es lag ja nicht daran, dass er scheiße gesungen hätte.
Absolut, ja. Wobei, ja, da gibt es ja echt viele Beispiele, gerade auch mit Black Sabbath und den Tony Martin-Alben, die ja jetzt auch ewig lang gab es die nie auf Spotify und sonstigen Streaming-Plattformen, konnte ja nie irgendwas anhören davon. Jetzt gibt es sie inzwischen, aber da war es ja ähnlich. Von dem her, vielleicht ist es irgendwas Rechtliches und irgendwann wird es die Alben dann doch geben. Was ich hoffe.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Und damit kommen wir zum nächsten Eintrag auf deiner Liste und wir reisen, nachdem wir jetzt ja schon in Amerika und in Großbritannien waren, nach Deutschland in die Hansestadt. Und ich glaube, jetzt kann fast jeder ahnen, um welche Band es geht.
Absolut, also ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man ein Sänger ist, der so wie ich halt eher ein bisschen höher singt und einen klaren Gesang bevorzugt und so, dann kommt man ja auch an dieser Band nicht vorbei. Und ja, ich glaube, die meisten wissen es tatsächlich, dass es sich um Halloween handelt und ja, die beiden Keeper-Alben oder die ja, Keeper 1 und 2 sind einfach Weltklasse. Also da ist auch wirklich wenig, was in diese Richtung kommt und gesanglich ist es einfach richtig stark, was Michael Kiske da drauf macht. Und ja, ist auch ein Stück weit ein Vorbild für mich, was der Gesang angeht. Und deswegen bin ich nicht an den Alben vorbeigekommen.
Weißt du, wie alt Michael Kiske war, als er diese Aufnahmen gemacht hat?
Oh, keine Ahnung, nee.
Er war noch nicht mal 20. Also,
scheiße.
Michael Kiske ist 68 geboren.
Naja, okay, und Keeper 1 kam 87 raus, ja.
Ja, ja.
Krass, okay, ja, siehst, das wusste ich nicht. Das ist dann, ja, bin ich doppelt beleidigt, dass man sowas Geiles in dem Alter machen kann. Also habe ich mich mit 20 bei weitem nicht angehört.
Und vor allen Dingen, die Legende besagt ja auch, dass Michael Kiske, also das behauptet er ja selbst, nie Gesangsunterricht hatte damals, dass er das einfach konnte. Also ich habe mal irgendwann ein Interview gelesen, wo er meinte, er hätte sich mit irgendwie einem Kumpel seiner damaligen Band, das müsste ja Ill Prophecy gewesen sein, hätten sie sich Queensryche angehört. Und er meinte, oh, ich glaube, ich kann das auch. Und er konnte es.
Ja, geil, so kann man Sänger werden. Nicht schlecht.
Ja, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, ich habe es halt mal so gelesen.
Aber. Ja, aber wenn, sei es ihm gegönnt, dann macht er vieles richtig oder hat vieles richtig gemacht und macht es immer noch.
Auf jeden Fall. Und welchen Song hast du in deine Liste gepackt?
Ja, da habe ich March of Time genommen. Da ging es auch eine Weile, wie bei allen Alben. Ich wiederhole mich da, wenn es einfach darum geht mit der Songauswahl. Aber March of Time ist einfach auch so ein Song, der so einen großartigen, wunderschönen, perfekten Refrain hat, der einfach sich in solche Höhen schraubt, die ja wirklich krass sind. Ja, und das ist einfach so der Halloween-Song, der ja, wo einfach für mich extrem viel passt.
Eine Kai-Hansen-Komposition müsste das auch sein.
Ja, wahrscheinlich.
Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil das Keeper 2-Album ist ja eigentlich die Waiki-Platte, ne? Aber irgendwie, das sind die, ja, ist eine Hansen-Komposition, bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, aber sticht tatsächlich nicht raus, wenn man jetzt den Rest anguckt, dass sich's irgendwie anders anhört, dass man daran erkennen kann, es hat jemand anderes komponiert, das finde ich tatsächlich nicht.
Nee, das stimmt.
Aber ja, mega stark.
Zumindest Waiki- und Hansen-Komposition, hätte ich gesagt, unterscheiden sich auf den Alben nicht, aber die Michael Kiske-Komposition, die hört man, finde ich, schon raus, weil die sind so ein bisschen, ja, verkopfter, würde ich sagen. Das ist eine andere Herangehensweise an Songwriting auf jeden Fall.
Ja, gut, das stimmt. Ja, das kann schon sein, dass man es da hört. Wobei ich tatsächlich, also ich persönlich habe gar nicht mit den Kiske-Alben angefangen mit Halloween. Also bei mir waren es die neueren, also mit dem Andy Derris. Ich bin damals, ja, in Horb, wo ich wohne, gab es früher einen Müller.
Ah,
und die
cool, hatten
halt eine recht coole CD-Abteilung, ja. Und da jedes Mal, wenn ich Schule aus hatte oder gerade eine Freistunde war oder irgendwie, war man halt im Müller und hat sich durch die CD-Regale durchgeschlingelt und hat da halt geguckt, was es alles Cooles gibt. Und da habe ich dann irgendwann das Album Rabbit Don't Come Easy von Halloween entdeckt, was ja eigentlich wirklich ein hässliches Cover ist. Da ist ja dieser Zauberer da drauf, der den Hasen da aus dem Hut rauszieht.
Ja.
Und drüber ist das Halloween-Logo mit dem komischen Kürbis. Also ich habe das Album, glaube ich, damals gesehen und habe auch gedacht, was für ein hässlicher Scheiß, da passt einfach gar nichts. Wenn man jetzt nur das Album, wenn man es nur das Cover anguckt. Und da habe ich damals reingehört, konnte man ja damals auch, da konnte ich dann da damit vorlaufen, hast Kopfhörer aufgekriegt und da konnte ich das Album anhören. Und da fängt das Album ja an mit Just a Little Sign. Und da habe ich auch gedacht, was für ein geiler Song, mega gut. Und da habe ich das Album dann damals gekauft und habe das hoch und runter gehört. Und das ist eigentlich so mein Halloween-Album von damals. Also hätte ich tatsächlich auch Just a Little Sign nehmen können für diese 10 Songs, weil es einfach mich an diese Zeit damals erinnert und weil es einfach auch ein großartiger Song ist. Aber für mich ist trotzdem Kiske der bessere Sänger von den beiden, muss man schon sagen.
Just a little sign. Das ist doch die großartige Textzeile. Something's growing in my pants, oder?
Oh, weiß ich gar nicht, ob das da drin vorkommt, aber man muss ja schon sagen, dass auch Halloween echt viele schräge Songtexte haben und auch echt, ja, auch schräge Songs, wo wir wieder bei dem Maiden-Thema wären, weil Halloween machen das auch, dass die auf jedem Album irgendwie einen komischen Song drauf haben.
Auf jeden Fall. Ich denke gerade mit wohliger Erinnerung an Secret Alibi mit der wunderbaren Textzeile Ding by Ding, can you dig my dong?
Ja, siehst, was gibt's Schöneres?
was man so als Kind oder Jugendlicher ja nicht so ganz verstanden hat, glaube ich. Und wenn man heute so im Erwachsenenalter sowas liest, denkt man auch, ist das jetzt peinlich oder ist das schon irgendwie witzig und lustig? Also.
Das ist einfach Hamburger Kunst wahrscheinlich, keine Ahnung.
Hanseatische Kunst, genau, das ist das.
Naja, nennen wir es mal so.
March of Time, ja, super Nummer. Und es ist tatsächlich das zweite Mal, dass dieser Song in einer 10-Song-Liste vorkommt. Auch Niklas von Powerpot hatte ihn dabei.
Okay, stark.
Ja, auf jeden Fall. Und auch ja nicht so.
Nochmal einer mit Geschmack.
Das wird ihn freuen, wenn er das hört. Also Niklas, ne? Wie heißt das? Props an dich, ne? Oder so ähnlich sagt man ja, glaube ich, heutzutage.
Ja, genau.
Und von Halloween und der Hansestadt geht's jetzt zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika und zu einer Band, wo ich dich mal wirklich fragen möchte, würdest du dich heutzutage als Fan dieser Band bezeichnen?
Ja, also ich würde mich tatsächlich als Fan von der Band bezeichnen, vielleicht nicht mehr als Fan von der aktuellen Musik, die sie machen und auch von dem ein oder anderen Gehabe, von dem ein oder anderen Bandmitglied in der Öffentlichkeit. Das muss man ganz ehrlich sagen, aber trotzdem finde ich die Band musikalisch, gerade auch was diese ganzen 80er-Alben angeht und auch ja danach 90er-Alben auch noch, Weltklasse, was da veröffentlicht wurde und was die für starke Heavy-Metal-Songs und Alben veröffentlicht haben. Und deswegen fände ich es falsch, wenn man sagt, nee, ich bin kein Fan mehr davon, weil sie inzwischen einfach ein bisschen komisch geworden sind. Es ist einfach mega stark und ich habe ihn ja vorhin auch schon mal als einen von den echt großen, großartigen Metal-Sängern genannt. Und es ist Eric Adams von Manowar für mich. Das, was er auf den, oder auch was er immer noch abliefert. Ich glaube, er ist ja auch schon über 70, oder?
Ich guck's mal eben nach.
Okay, ja. Also ich glaube, dass er über 70 ist und wenn man dann guckt, was er trotzdem auch heutzutage noch auf der Bühne für Töne rausknallt und was für eine Energie und was für eine Präsenz er auf der Bühne hat, dann ist das einfach unglaublich gut. Wie gesagt, unabhängig davon, was die aktuell für Alben machen und unabhängig von Joey DeMaio, was er manchmal für einen Kruscht von sich gibt, aber trotzdem Weltklasse und richtig starke Band.
Dem ist quasi nichts hinzuzufügen und ich habe es in der Zeit jetzt, darf man sagen, gegoogelt. Egal, ich habe es recherchiert, das klingt irgendwie besser, oder?
Egal, du hast gegoogelt in dem Fall trotzdem.
Eric Adams ist in der Tat über 70, er ist 72 okay. Jahre alt, geboren am 12. Juli 1952. Meine Herren.
Das ist schon krank, also wenn ich jetzt mit 72 auch noch solche Töne von mir geben kann, also dann bin ich echt stolz und froh. Deswegen echt großen Respekt an den Kerl.
Manowar, ja. Also ich finde deine Antwort sehr solidarisch, weil so ungefähr würde ich sie eigentlich auch geben. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich mich von aktuellem Getue von ja, Joey de Mayonnaise, wie ich ihn immer gerne nenne, davon abhalten lassen würde, zu sagen, dass ich die ersten 5 oder 6 Manowar-Alben grandios finde. Das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Aber wenn mich wirklich jemand fragt, und die aktuellen Sachen, würde ich immer sagen, ja, das ist so ähnlich wie bei Running Wild. Das gibt es halt, aber das erreicht die Qualität nicht. Und bei Manowar kommt halt wirklich, wie ich finde, sehr erschwerend dieses Gehabe hinzu, was es einem ja wirklich schwierig macht, das auch irgendwie noch gut zu finden.
Ja, ernst zu nehmen. Ja, absolut. Nee, sehe ich komplett genauso. Wenn man da Interviews liest mit was weiß ich, Kill for Metal und was weiß ich für ein Bullshit, was er da von sich gibt, wo man wirklich sich fremdschämen muss, wenn man es einfach nur liest, dann ist es tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast, aber trotzdem ändert es nichts an den musikalischen Glanzleistungen, die sie halt offensichtlich hatten.
Also ich glaube, die Spitze hat es für mich mal erreicht, als Joey DeMaio Götz Kühnemund vom Rockhard damals noch, mittlerweile ist er ja beim Death Forever, irgendwie gefragt hat, ja Götz, bist du bereit für den Metal zu sterben? Und er, ja nee, ich würde lieber für den Metal leben. Ja, aber ich bin bereit dazu. Du kannst beim Konzert in Dortmund auf die Bühne kommen und mich erschießen.
Ja, und so ein dummes Geschwätz.
Ja, vor allen Dingen, weil kurz davor Tim Daryl erschossen worden ist auf der Bühne. Mhm. Ne? Also das, wie kann man so unreflektiert so einen Scheiß.
So einen Ultra-Dreck rausschwätzen.
Ja, also
komplett.
Das war wirklich so, wo ich dachte, puh.
Und dann war ja sogar der Song Die for Metal auf dem nächsten Album drauf, gell?
Ja, und er war ja Götz Kühnemund gewidmet.
Mhm. Ah, was für ein Scheiß. Nee, und sowas kann man dann definitiv nicht mehr ernst nehmen. Aber trotzdem finde ich es auch verrückt, das Album, da habe ich jetzt gerade parallel nachgeguckt, das war ja auch schon 2007, also auch schon nahezu 20 Jahre, wie die mit ihrem dummen Geschwätz durch die Welt eiern. Ist schon verrückt.
Aber dein Song ist ein großartiger Song und ein Metal-Klassiker vor dem Herrn, denn es ist welche Nummer?
Ja, es ist Battle-Hymn. Ja. Das ist einfach einer der Songs für mich und ist einerseits musikalisch, weil ich es extrem großartig finde, was sie da gemacht haben, aber auch mit einer Erinnerung verbunden, weil ich war auf meinem allerersten Festival, das war 2005, war ich beim Earthshaker Festival in Geiselwind, war das damals, und da waren Manowar Headliner und die haben sie ja damals eine Riesenshow mit Chor und Orchester und allen Originalmitgliedern und sowas. Und da haben die halt, kann man sich ja auch drüber streiten, war das alles live damals oder nicht? Kann man ja auch alles Mögliche drüber lesen. Keine Ahnung, war damals mein erstes Konzert. Ich habe keinen Plan gehabt, was da jetzt überhaupt groß passiert. Deswegen, ich fand es mega gut. Und gerade bei Battle Hymn, das war wahrscheinlich der letzte oder einer der letzten Songs, haben die alle drei Schlagzeuger auf der Bühne gehabt, die alle mit so einem riesen Podest nach oben gefahren worden sind. Alle Bandmitglieder waren auf der Bühne und haben den Song gespielt. Und es war schon echt krass. Also standst dann echt vor der Bühne und hast gedacht, okay, das ist schon ganz schön fett, was die da machen. Klar hatte ich da jetzt nicht den riesen Vergleich, weil es mein erstes Festival und eins der ersten Konzerte überhaupt war. Aber trotzdem, das war brutal cool und da erinnere ich mich echt gern zurück an eine mega Erfahrung, die ich da gemacht und gesehen habe.
Das kann ich mir vorstellen. Auch wenn ich weiß, dass das Earthshaker-Fest, ja, wie du schon selbst gesagt hast, so ein, wie soll man das sagen, berühmt-berüchtigt ist, glaube ich, passend, ne? Irgendwie ist in Fankreisen.
Ja. Glaube ich echt, mit diesem Fantreffen, wo die Leute in Schweinegeld hinblättern mussten und sowas. Also keine Ahnung, aber wie gesagt, da haben mir damals zu der Zeit auf jeden Fall die Vergleiche komplett gefehlt. Deswegen, keine Ahnung, ich fand es damals cool und so habe ich es in Erinnerung.
Ist ja auch absolut legitim und der Song an sich, also der hat ja auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt, der versprüht ja irgendwie schon Magie, oder? Also das ist ja quasi sowas wie eine der Geburtsstunden von epischem Heavy Metal, oder? Also
ja, ich habe vorhin gesagt, für mich ist wichtig, dass die Songtexte der Songs, dass die irgendwie Sinn machen. Das machen sie bei Manowar nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja einfach ein stumpfer Scheiß, den die da von sich geben und Kill und Metal und was weiß ich und gibt ja auch so Wörtergeneratoren, die du durcheinander würfeln kannst und hast den nächsten Manowar-Text und das ist ja bei denen wirklich so. Also arg viel Sinn macht da wirklich nicht viel, aber trotzdem ist der Song irgendwie so positiv. Klar, keine Ahnung, ist jetzt eher Battle-Hymn als Kriegslied oder sowas, aber finde ich jetzt irgendwie gar nicht. Es ist einfach so eine coole Atmosphäre und es macht einfach Spaß, das anzuhören, nebenher ein Bier zu trinken und einfach eine gute Zeit zu haben.
Absolut. Und es soll, glaube ich, so viel wie Schlachthymne heißen, aber ganz im Ernst, ich finde, das klingt schon wie ein Song, zu dem man in eine Schlacht reiten könnte, auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber die Stimmung dieses wir ziehen jetzt los, das finde ich, bringt der Song schon sehr gut rüber. Ne? Also dieses gemeinsam ziehen wir jetzt los und kämpfen für, was weiß ich, ob man sowas singen muss. Klar, darüber könnte man endlos diskutieren, aber ich glaube, da gibt es sehr viele fragwürdigere Manowar-Texte.
Ja, absolut, das ist so, definitiv. Aber trotzdem ist einfach ein cooles Lied und ja, wie du sagst, irgendwie miteinander was machen, miteinander eine coole Zeit haben, ob es jetzt eine Schlacht sein muss, in die man zieht, keine Ahnung. Aber ja, trotzdem, das ist einfach eine coole Energie, die der Song irgendwie so hat.
By Moonlight We Ride. Großartige Textzeile.
Schön. Wer möchte nicht sofort sein Pferd satteln und losreiten?
Kannst du reiten? Also ich nicht, aber ich würde es dann machen.
Nö, ich auch nicht. Ja, klar, bei dem Song hüpfe ich aufs nächste Pferd, gar kein Problem.
Also meine Frau hat ja Pferde, von daher könnten wir arrangieren, wenn du das mal ausprobieren möchtest.
Nee, danke. Also ich bin jetzt kein riesen Pferdefreund, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich saß mal auf einem Island-Pony. Oder Island-Pferd, man darf ja, glaube ich, nicht Pony sagen zu denen. Aber ja, das war mein einziges Pferdereiterlebnis. War gut, aber ich müsste jetzt nicht jeden Tag machen.
Aber die sind ja auch eher sanft, oder? Das sind jetzt ja keine wilden Pferde, oder? Also
die waren entspannt, da sind wir da so durch diese Vulkanlandschaft da geritten. Das war echt okay. Sie sind ja auch nicht arg groß, also da musst du jetzt auch nicht Angst haben, du fliegst jetzt runter und brichst dir alles. Aber für mich hat es gereicht.
Kein Schattenfell, wie bei Herr der Ringe so ungefähr, oder?
Nee. Und es wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so cool, wenn man jetzt Battle Hymn hört und in die Schlacht reiten will und dann kommst du mit dem Island-Pferd daher. Weiß nicht.
mit so einem Shetland-Pony, so Schäferhundgröße.
Ja, genau. Du kannst
nebenher laufen. Oh, weia. Ja.
Wäre schön.
Schöne Vorstellung, genau.
Ja, und meins oder das von meiner Frau, ich weiß nicht mehr, welches es war, das hat ununterbrochen gefurzt.
Ja gut, das ist bei Pferden normal, ne? Die fressen viel Hafer.
Ah, okay. Ja, das fand ich irgendwie irre. Also hat die ganze Zeit echt schräge Geräusche von sich gegeben, aus allen Körperöffnungen.
Ich bin mal auf einem Esel geritten, das ist aber auch schon bestimmt 20 Jahre her. Und dann hat der, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn fachmännisch dazu, jemand, der diese Tour anführt, also es war mit mehreren Eseln, Esels? Was ist denn der Plural von Esel? Hm. Völlige Wortfindungsprobleme heute. Mit einer Herde von Eseln, machen wir es mal so rum.
Ja.
Mhm. Und halt der Typ, der das angeführt hat, hatte so eine kleine Pistole und hat damit geschossen, weil die Esel schneller laufen sollten. Und ich schwöre auch, mein Esel hat brutal laut gefurzt, als er losgerannt ist.
Okay, also dann scheint es wohl normal zu sein.
Ja, bei Pferden ist das halt so. Pferde fressen viel Hafer und da ist das normal. Es gibt auch irgendwo, glaube ich, so ein Meme von Bud Spencer, wo er meint, auch das beste Pferd kann ohne Hafer nicht genug furzen. So, aha.
Okay. Ja, und dein Esel ist wahrscheinlich einfach dermaßen erschrocken von dem Schuss, dann musst du halt einen rausdrücken, kannst nichts machen.
Kann sein, genau. Aber kommen wir mal von Analwinden zurück zu kunstvoller Darbietung von Tonkünsten. Und, ja. und von der ganz weit entfernten Vergangenheit, weil bei Manowar waren wir ja bei 1982, wenn ich mich jetzt nicht irre, kommen wir mal zu einer relativ neuen Band. Also relativ, ja, nicht komplett neu, aber wesentlich jünger als Manowar. Was haben wir jetzt auf deiner Liste?
Also jetzt kommen Ghost. Also ist ja auch so eine Band, über die kann man sich streiten, ob das überhaupt Metal ist, ob man die Band ernst nehmen kann oder nicht oder soll oder was weiß ich. Finde ich auch schwierig, dieses Image an sich, ob man, aber ich persönlich nehme es einfach nicht ernst. Ich sehe das einfach als Kunstprojekt, was weiß ich, mit extrem guter Musik. Also ich liebe die Musik von Ghost. Das ist auch so eine Band, die können irgendwie machen, was sie wollen. Das ist ja auch so, die ersten zwei Ghost-Alben waren ja musikalisch auch nochmal ein bisschen anders als das, was sie jetzt machen. Aber trotzdem finde ich es einfach großartig, was der Tobias Forge, was er für Songs schreibt, was er für Refrains schreibt. Und man kennt einfach sofort, dass es Ghost ist. Und ich mag es einfach, ohne es richtig erklären zu können, warum. Aber trotzdem ist es auch eine Art und Weise, wie er diese Refrains schreibt, mit so einer Eingängigkeit. Und das ist auch immer meine Vorgehensweise, wenn ich Songs oder den Gesang schreibe für die Songs von Skull & Crossbones oder auch schon früher mit den Bands davor. Ich möchte einfach, dass die Refrains hängen bleiben, dass die Leute, die diese Songs anhören, hinterher im besten Fall einfach nur ein bisschen was von dem Song wissen. Ich finde es einfach dermaßen nervig, auch wenn ich selber Musik höre. Ich höre einen Song an oder ich höre ein Album an und weiß hinterher irgendwie nichts mehr davon. Dann fand ich es echt irgendwie schwierig und das möchte ich irgendwie immer anders machen, wenn ich Songs schreibe und den Gesang schreibe und vor allem solche hymnischen Refrains schreibe. Und das machen Ghost einfach mega brillant, wenn sie ihre Art und Weise dann auspacken, wie sie ihre Songs und vor allem halt auch die Refrains schreiben und mit den Gesangsharmonien und die Chöre und so. Finde ich einfach, ja, ist Weltklasse. Und ist einfach auch lustig zum Angucken live.
Auf jeden Fall. Und ich weiß vollkommen, was du meinst mit, man hört ein Album und es bleibt nichts hängen. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war, aber es war eine Veröffentlichung auf meinem Hass-Lieb-Label Frontiers Records. Ich weiß nicht, ob die dir spontan was sagen.
Italienisches Label, ja.
Genau. Mhm. Die bringen ja mitunter grandiose Alben raus und dann halt so Sachen, die immer so ein bisschen wie zusammengewürfelte Projekte aussehen. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war. Ich habe es nebenbei laufen lassen. Also es war Corona-Zeit, man hat von zu Hause gearbeitet, ne, schön am Laptop und die Musik lief. Und es war wirklich so gleichförmig. Ich habe nicht mal gemerkt, wann die Songs angefangen oder aufgehört haben. Also
ja, spricht nicht unbedingt für die Songs. Ja.
Es hätte am Ende wirklich einfach ein langer Song gewesen sein können, der aber auch wie, keine Ahnung, wie eine konstante Linie, wenn du dir jetzt so ein EKG-Gerät vorstellst, die Flatline vorstellst, so piep, einfach. Ich weiß nicht mal mehr, welche Band es war, aber das war auf ewig für mich so die Erinnerung daran, mein Gott, wie eintönig kann ein ganzes Album sein, weil es muss ja dann auch immer gefühlt zumindest die gleiche BPM-Zahl gewesen sein. Es muss ja auch immer die gleiche Tonlage mehr oder weniger gewesen sein.
Halt nicht wirklich eine große Abwechslung, ja.
In der Tat, also da habe ich wirklich gedacht, meine Herren, da bin ich bei dir. Das machen Ghost sicherlich sehr viel anders. Und wenn du uns jetzt noch verrätst, welchen Song du am Start hast, dann sind die Hörer absolut glückselig.
Stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, es ist Witch Image. Finde ich tatsächlich einer der größten Refrains überhaupt von allen Ghost-Alben, die es gibt. Die es nicht kennen, sollen einfach mal reinhören und dann wissen sie wahrscheinlich, was ich meine in der Beschreibung, dass der Refrain einfach eingängig sein muss. Und das passt einfach in dem Song perfekt von vorne bis hinten. Und ja, deswegen war das dann meine Auswahl für den besten Ghost-Song überhaupt. Wobei es auch hier wieder, auch das, was jetzt aktuell rausgekommen ist, mega gut. Also ich mag die Band einfach.
Ich mag Ghost auch. Und zu Ghost fallen mir spontan noch zwei Anekdoten am Rand ein. Das erste Album, Das musste ich mir damals auf obskuren Wegen bestellen, weil es das hier in Deutschland gar nicht so einfach gab. Das weiß ich noch. Das kannte ja auch kein Mensch. Und ich habe Ghost mal als Vorband von Iron Maiden gesehen, 2013.
Oh, ich auch.
Und es war schrecklich, weil es war halt ein Open Air. Es war hier in Oberhausen am Gasometer, beziehungsweise vor dem Gasometer. Es war strahlender Sonnenschein und dann Ghost mit ihrer dick aufgetragenen theatralischen Show. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie ihr Set gekürzt haben. Also, weil ihr Slot war eigentlich länger angekündigt und ich glaube, sie haben irgendwann einfach eingesehen, okay, das hat keinen Sinn.
Hat keinen Sinn. Aber so ging es mir tatsächlich auch. Ich habe sie auch 2013 als Vorband von Maiden gesehen. Bei mir war es hier in Singen. Und ich glaube, da haben auch noch Sabaton dann dazwischen gespielt, oder? Kann das sein?
Das ist richtig.
Ja. Und ja, und das war genauso. Ich habe dann auch noch nicht wirklich eine Ahnung gehabt, was Ghost jetzt überhaupt ist. Und da sind die auf die Bühne gekommen und es war einfach nur irgendwie schräg. Wie du sagst, es war einfach nur hell. Bei uns hat damals nicht die Sonne geschienen, da hat es geregnet wie Hölle, aber es hat es trotzdem nicht besser gemacht. Ich finde, Ghost brauchen einfach irgendwie eine gewisse, entweder eine dunkle Atmosphäre an sich oder halt auch eine gewisse Bühnenshow und Beleuchtung und sowas, dass das ganze Konzept überhaupt wirkt. Und es war aber mit einer halben Stundenshow irgendwie nachmittags um 6, war das echt schwierig. Ja, stimme ich dir komplett zu.
Auf jeden Fall. Aber ich weiß, ich habe sie dann später nochmal bei irgendeinem Festival auch wieder mit Iron Maiden gesehen. Und da war es wirklich dann in der Dortmunder Westfalenhalle. Und da hatten sie dann auch eine vernünftige Lightshow. Und da hat das wirklich fantastisch funktioniert. Und zu deiner Einleitung, dass man das ja vielleicht alles nicht ernst nehmen kann. Ich würde immer sagen, das ist ganz einfach Unterhaltung, auch wenn das immer so ein bisschen abwertend ja ist. Und wenn jemand darüber diskutieren möchte, würde ich sagen, Junge, mach dieses Fass bloß nicht auf, weil du willst mir doch nicht erzählen, dass Kiss in den 70er Jahren das ernst gemeint haben. Das war doch auch alles Entertainment.
Absolut. Also. Ja, du musst einfach heutzutage irgendwas machen, wo du dich von der breiten Masse abhebst. Ghost wäre nicht so groß, wenn sie dieses Papstkostüm und dieses katholische Kirchenimage und sowas einfach nicht hätten. Dann wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Das ist definitiv so. Und das ist komplett Unterhaltung und das muss man einfach so akzeptieren oder man muss es lassen. Fertig.
Ja, und dass das mit Kostümen gut klappt, sieht man ja auch bei diversen Power-Metal-Bands. Ne? Wenn man jetzt hier Powerwolf oder sonst wen noch nimmt, die haben ja auch so ein komplett durchgestyltes Konzept. Und auch das scheint ja immer sehr großen Anklang zu finden.
Absolut. Und ich glaube einfach, da geht es echt nur darum, sich irgendwie von der breiten Masse abzuheben. Und das funktioniert ja dann teilweise auch.
Das heißt, ihr kommt dann demnächst als Piraten auf die Bühne?
Nee, definitiv nicht.
Gab's ja auch schon mal. So eine, wie hieß die Band nochmal, Running Wild?
Soll es schon mal gegeben haben, ja, aber wir machen es nicht. Auch wenn sich der Bandname so anhört, aber nee.
Na, manchmal muss ein Name ja auch einfach nur ein Name sein, ist ja auch völlig in Ordnung.
Aber trotzdem wird man auf unserem nächsten Album, das ja rauskommen wird nächstes Jahr, wird man eine kleine Überraschung haben, das auch so musikalisch ein Stück weit in diese Richtung geht, aber was einfach so mit einem kleinen Augenzwinkern zu betrachten ist. Weil wir ja immer jetzt beim Sungazer-Album erstmal aufgrund des Namens entweder in die Stormwitch-Richtung oder halt mit einer Piratenband verglichen worden sind. Deswegen wird es was auf dem nächsten Album geben, wo sich ein Stück weit so anhört.
Ihr könnt es ja machen wie Orden Organ und ein Lied über Monkey Island schreiben.
Oh, stimmt, wäre auch witzig, ja. Jetzt mal gucken, wie der Song ankommt, der da drauf ist, und dann überlegen wir fürs dritte Album weiter. Schauen wir mal.
Könnte ein Konzeptalbum machen, Monkey Island. Aber ich glaube, der Name ist geschützt.
Schön. Ja, nee, dann lassen wir's.
Ja, von Ghost, also von der Moderne, geht es dann jetzt ja so richtig weit wieder zurück. Ne? Ich glaube, ins Jahr 1980, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Mhm. Also auch ein paar Jahre vor meinem eigentlichen Geburtsjahr.
Echt?
Aber man muss einfach sagen, ja, ich bin 88er Jahrgang.
Ui, okay.
Von dem her habe ich da zu der Originalveröffentlichungszeit nicht wirklich was mitgekriegt. Aber es ist einfach so, dass zu der Zeit die beste Musik veröffentlicht worden ist oder die größten Bands rausgekommen sind, die es heutzutage immer noch gibt. Also ja, bin ich einfach ein bisschen zu jung, ob ich das, ja, kann man das nur sagen, aber in dem Fall echt, ja. Genau, und dann war es einfach 1980 und das war auch nicht das erste Album von der Band, sondern, oh, keine Ahnung, kannst du mir vielleicht helfen? War das sechste oder so?
Ich guck's mal nach. Auf jeden Fall haben wir schon mal recht, es ist von 1980 und es ist das neunte, steht hier.
Das neunte, so, okay, krass, ja. Ja, also dann kamen schon mal ein paar Alben und ein paar Jahre davor in dem Fall. Und da kamen auch großartige Alben raus. Zwar damals nur mit einem anderen Sänger, damals war es nur Ozzy Osbourne, aber dann kam dann irgendwann Ronnie James Dio dazu und ist auch so einer, der gehört für mich zu den größten Sängern überhaupt dazu. Und ich bin einfach so dermaßen froh, ihn nur live gesehen zu haben. Zweimal mit der Band Heaven and Hell, einmal als Support von Metallica. Da war ich mit einem damaligen Klassenkamerad bei einem Konzert in Wien. Und da waren die Support und dann noch auf dem Wacken 2009, glaube ich, wo sie Headliner waren, Heaven and Hell. Und ja, das waren die beiden Konzerte, wo ich ihn dann Gott sei Dank noch gesehen habe, bevor er dann 2010 gestorben ist. Ja, und deswegen war es dann für mich auch klar, dass es entweder ein Album sein muss, Solo von ihm, oder halt das Black Sabbath-Album Heaven and Hell und dann natürlich auch der Song Heaven and Hell. Das ist einfach Weltklasse von vorne bis hinten. Das ist auch wieder so ein Song, der eine unglaubliche Dynamik hat, von eher ruhig und getragen zu doch ein Stück weit härter und aggressiver und schneller und so. Und ja, deswegen musste das der Song werden.
Kann ich vollkommen nachempfinden. Ich selbst habe es nie geschafft, also weder Black Sabbath noch Dio noch Heaven and Hell live zu sehen. Aber auf dem Wacken in diesem Jahr habe ich die Dio Disciples gesehen. Und sie haben auch Heaven and Hell gespielt und ich habe nur gedacht, ja, großartig. Also
ich habe es im Stream angeguckt, ich war nicht auf dem Wacken dieses Jahr, aber Dio Disciples kam im Livestream auf Magenta Music oder sowas, was es war. Und ich fand es unglaublich grausam. Keine Ahnung, okay, wie du es live empfunden hast, aber ich fand es im Stream ganz, ganz arg komisch. Keine Ahnung, der war ja Joey Belladonna, der gesungen hat.
Genau.
Zumindest da am Anfang. Ich habe es dann irgendwann weggemacht, weil es mir echt ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Und ich weiß nicht, ich fand es, da hat irgendwie nicht so arg viel gepasst. Keine Ahnung. Vielleicht war die Live-Empfindung ist ja eh immer noch mal ein bisschen anders, als wenn man es im Fernsehen oder halt solche Streams anguckt. Ist ja eh schwierig, weil der Sound da ja auch noch mal anders ist. Aber ich fand es komisch, keine Ahnung wieso.
Aber es ist ja genau wie du sagst. Also, das ist ja auch jeder Mensch, der schon mal eine Live-DVD von einem Konzert gesehen hat, bei dem er selbst dabei war. Das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, natürlich ist bei einer DVD ist der Sound hinterher natürlich glatt gebügelt. Aber trotzdem ist es ja trotzdem eine ganz andere Energie. Also, ne, wenn du in einem Konzertraum vor den großen Boxen irgendwo stehst und mit den ganzen Leuten, die Stimmung alleine, ne, die ganze Interaktion, die bei einem Konzert stattfindet, das kannst du ja nicht auf eine Bildkonserve irgendwie bannen. Also von daher.
Absolut, ja.
Aber ich meine, ich habe auch schon öfter gehört, dass die Livestreams von Wacken nicht unbedingt gut waren. Also zumindest sind sie bei Leuten nicht gut angekommen. Aber im Moment, also ist ja nicht nur im Moment, ist es ja auch irgendwie schwer on vogue, irgendwie gegen Wacken zu bashen, wegen allem Möglichen. So, ne?
Ja, also ich bin echt dankbar für solche Streams. Und das ist ja auch sowas, was ja auch gefühlt Corona so mit sich gebracht hat, diese Streaming-Geschichte und sowas. Finde ich Weltklasse, dass man dann auch die Möglichkeit hat, wenn man jetzt nicht bei einem Wacken Open Air oder beim Summer Breeze oder wo auch immer zu sein, dass man trotzdem dann ein Stück weit ein Teil davon ist und sich die Streams kostenlos angucken kann.
Absolut,
und
ja.
Das finde ich mega, es kostet nichts. Die haben, da hat ein Veranstalter, hat da einen unglaublich hohen finanziellen Aufwand, um da solche Sachen live in die Welt zu streamen. Also ich glaube, da darf man sich hinterher nicht beschweren, wenn da der ein oder andere Sound nicht perfekt ist. Das ist einfach eine technische Herausforderung, die mit mega viel Geld verbunden ist. Und ich glaube, das Geschrei wäre noch viel, viel größer, wenn jetzt ein Wacken Open Air oder wer auch immer sagt, so Leute, ab nächstem Jahr gibt es einfach kein Streaming mehr.
Da bin ich vollkommen bei dir. Aber du weißt, glaube ich, auch, was ich meine mit dem Wacken-Bashing.
Ja,
ne?
Klar. Also, ja, schon.
Also ich verstehe es auch gar nicht. Ganz aktuell, also es wird ja immer geschrien, das wäre ja alles viel zu teuer. Und ich habe mal wirklich so überlegt, also die Tickets kosteten und kosten auch jetzt wieder 333 Euro. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir die Scorpions angucken konnte, die, glaube ich, 100 Euro kosten, wenn du sie dir so anguckst.
Ja.
Dass du dir Amon Amarth hättest angucken können. Gut, habe ich nicht gemacht, aber allein das und dann auch noch Architects und weiß ich nicht was, wenn du mal gegenrechnest, was die.
Ja, und Korn und sowas.
Ja, Korn, ja, klar. So. Oder auch Mr. Big haben wir uns angeguckt und Mr. Big alleine kosten auch 60 Euro. Also.
Ja, also da bist du sofort bei dem Betrag und hast dann nur so eine Unterhaltung drumherum und nochmal 230 Bands. Also,
ja.
Nee, das ist nicht zu viel Geld, definitiv nicht.
Ja, aber du weißt doch bestimmt auch so als Künstler, weißt du doch, wie das ist, wenn man mit Kunst irgendwie Geld macht, ist man doch sowieso böse und man soll doch nur Spaß haben. Und wenn man Eintrittskarten, Konzert soll Geld kosten, wie du möchtest bezahlt werden, ist, scheint ja heutzutage schwer in Mode zu sein, zu denken, dass Musiker das aus Spaß an der Freude machen.
Ist definitiv so, ja. Und dann wird halt auch wirklich schnell gemotzt gegen alles und jeden. Und ich weiß, was du meinst, gerade mit dem Wacken an sich, da wird ja echt viel gemotzt, aber trotzdem, es ist einfach ein Kultfestival mit einem richtig großen Gegenwert, den du hast, wenn du da als Zuschauer dich entscheidest, hinzugehen. Das ist ja wie bei allem anderen auch. Entweder nimmst du das Geld in die Hand und freust dich und gehst hin oder lässt es bleiben und hältst die Klappe, ganz einfach.
Genau, das wäre nämlich auch das, was ich denke. Leute, wenn es euch nicht mehr zusagt,
geht woanders hin.
Genau, oder hört doch auf, jedes Jahr das Thema immer wieder aufzuwärmen. Wenn ich jetzt aktuell lese, oh, die Wege waren so weit, wo ich mir denke, Leute, da rennen 80.000 Menschen rum. Natürlich sind die Wege da weit.
Naja, wo wollt ihr denn campen? Ja, natürlich, ja. Und es ist genau das, wenn einem das auf die Nerven geht und man halt keine Lust hat, mit 80.000 Leuten zu campen und vor der Bühne zu stehen, dann lasst es halt. Es gibt genug kleine Festivals, die sich aufreuen, wenn man dafür ein Ticket kauft.
Vollkommen, genau.
Ja.
Aber das Lustigste, was ich gehört habe, war ja, im Duschcamp hat der Wasserdruck nachgelassen, wo ich auch nur denke, Leute, das ist Weideland, ne? Da stehen Kühe sonst oder weiß ich nicht, was da gemacht wird. Seid doch froh, dass ihr duschen könnt.
Dass überhaupt Wasser von oben kommt, ja, absolut.
Also echte erste Weltprobleme stellenweise. Ganz komisch.
Ja, ist schon so, aber du wirst dich nie vermeiden lassen und wird immer so bleiben.
Ja, der Deutsche ist nicht zufrieden, wenn er sich nicht echauffieren kann.
So in die Richtung. Teilweise hat man echt die Meinung, das ist so, ja.
Aber hören wir mal auf hier mit dem Bashing-Bashen. Oder was machen wir gerade?
Stimmt, ja. Ist nicht besser.
Genau, habe ich gerade auch gemerkt. Wir regen uns selbst auf.
Aufregen über die sich aufregen.
Ja, schön. Genau. Aber zurück zum Thema. Diese Band, um die es jetzt als nächstes geht, die habe ich in der Tat auch schon mal auf Wacken gesehen. 2012 müsste es gewesen sein. Hau mal raus, was jetzt kommt.
Ja, also ich glaube, die spielen ja auch gefühlt im Zwei-Jahres-Rhythmus auf dem Wacken und auf allen anderen Festivals auch. Und es ist einfach Sachsen. Und da ist das auch wieder so ein Beispiel. Da geht es jetzt auch gar nicht für mich unbedingt nur um die Musik. Ich finde es ein mega gutes Lied. Aber da geht es echt eher um die Erinnerung an die ganzen Festivals und an die coole Zeit von früher, weil da war es einfach für mich auch so, seit ich auf Festivals gehe, war gefühlt jedes Jahr Sachsen auf irgendeinem Festival mit dabei. Sei es auf dem Banglehead gewesen oder dann auch mal auf dem Wacken oder was weiß ich. Immer waren Sachsen irgendwo und immer haben sie den Song irgendwann gespielt. Und es war einfach cool, weil ich mich jetzt im Nachhinein einfach dran erinnere, wenn ich den Song höre und wenn ich die Band höre, stand ich irgendwann irgendwo vor der Bühne, habe ein Bier in der Hand gehabt und fand es einfach schön. Und deswegen war es dann einfach Sachsen mit Crusader, die ich dann auch in diese Liste mit aufgenommen habe.
Sehr schöne Wahl. Verstehe ich auch sehr gut. Sachsen habe ich das erste Mal, ich kann es dir ganz exakt sagen, am 22.12.1995 live gesehen.
Gut, naja, auch schon ein paar Wochen her.
Das weiß ich noch. Das waren damals die sogenannten Guardian Christmas Parties. Also Headliner waren Blind Guardian.
Ah, okay.
Und Sachsen haben da halt auch gespielt. Und da war gerade das Album Dogs of War die aktuellste von Sachsen. Und ich kannte halt Dogs of War, weil ich es mir im Laden, wie du so schön erzählt hast, bei Müller war es wahrscheinlich wirklich, angehört habe. Und eben auch die Scheibe davor, Forever Free. Und auf diesem Konzert haben sie natürlich auch Crusader gespielt. Und es war wirklich so, als dieses es ist ja kein Riff, es sind ja nur ein paar Akkorde, die am Anfang gespielt werden.
Ja,
als diese Akkorde gespielt wurden und wenn dann das Schlagzeug einsteigt, das ist wirklich so, ich habe gemerkt, oh, das ist aber was Besonderes. Ist
ja,
so
komplett.
So ein ähnliches Feeling wie halt die Battle-Hymn von Manowar, finde ich. Das ist, das kann man nicht wirklich beschreiben. Das, entweder kriegt einen das sofort oder es kriegt einen nie, glaube ich.
Oder halt gar nicht, ja genau. Es hebt sich ja echt auch ein Stück weit von den Songs oder von den restlichen Songs der Band ab.
Ja.
Ist ja bei Battle-Hymn so und es ist bei Crusader genauso. Gerade auch mit diesem, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Akustik-Intro und irgendwann setzt es ein und es wird immer voller und größer und keine Ahnung, ist echt so eine spezielle Atmosphäre, die einfach geil ist.
Vollkommen. Von daher, Sachsen, Crusader, super Nummer, auch wenn es ja immer heiße Diskussionen um den Text gab, wo wir auch wieder beim Thema wären, wer sich aufregen will, regt sich auf. Ne?
Ja.
Weil ich weiß, selbst Hammerfall wurde ja mal vorgeworfen, genau. Sie würden die Kreuzzüge glorifizieren.
Ach ja.
Und naja, aber wir wollen uns ja nicht weiter aufregen.
Nee, haben wir jetzt genug.
Aber Sachsen, fällt dir noch was zu Sachsen ein oder lässt du das erstmal jetzt so stehen noch?
Du, ich würde es, glaube ich, tatsächlich so stehen lassen, weil es einfach eine Band ist, die gut ist, die wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch in guter Regelmäßigkeit gute Alben rausbringen und auf den Festivals der Welt rumeiern. Und deswegen einfach cool, einfach eine gute Band, die Spaß macht, live anzugucken.
Und damit kommen wir langsam auf die Zielgerade. Kommen jetzt noch zu einer Band, die wahrscheinlich auch polarisieren wird, würde ich mal behaupten. Hau mal raus.
Ja. Also glaube ich tatsächlich auch, das ist mit Tool zusammen eigentlich die Band, die am wenigsten in die restliche Liste reinpasst. Aber trotzdem ist es auch eine Band für mich, die mir musikalisch mega viel gibt. Das ist eine Band, ich kann da sitzen, höre die Alben an mit Kopfhörern auf und tauche da komplett ein in die Welt. Und das ist Opeth aus Schweden, die einfach so eine vielfältige Musik machen und gemacht haben und jetzt ja immer noch machen und trotzdem auch mit einem stilistischen Wechsel teilweise. Aber trotzdem finde ich es einfach eine mega gute Band, wo es einfach so dermaßen viel zu entdecken gibt. Und ja, und ich habe mit dem Album damals angefangen, wobei das war auch witzig. Ich habe Opeth in den Jahren davor, bevor dieses Album rausgekommen ist, auch auf manchen Festivals gesehen und ich fand es auch stinklangweilig. Ich war auch, ich glaube, das war dann beim zweiten Earthshaker Festival, wo ich damals war, haben auch Opeth gespielt und ich habe auf die Band danach dann gewartet. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich stand mit meinem Kumpel damals, ich glaube sogar echt in der ersten oder in der zweiten Reihe bei Opeth und wir haben echt gedacht, was ist das für eine Krütze, was die da machen? Die spielen da und es ist komisch und man blickt irgendwie nichts und sie spielen eine Stunde, haben dann aber nur 5 Songs gespielt, weil sie einfach so dermaßen lang gehen und war irgendwie echt komisch. Und da war es dann genauso, dass es irgendwann, und das war dann 2008 mit dem Album Watershed, da hat es dann echt irgendwann Klick gemacht bei mir und ich fand dann Opeth Weltklasse auf einmal und war seitdem auch bei extrem vielen Konzerten, find eigentlich echt nahezu alle Alben richtig stark von denen, aber trotzdem ist Watershed für mich das Album überhaupt, weil es einfach das Album ist, durch das ich dann Opeth überhaupt kennengelernt habe. Und ja, da habe ich mich für den Song Hesion Peel entschieden. Auch nicht gerade ein kurzer Song, geht auch ja, über 11 Minuten.
Ja.
Aber es ist einfach auch mega, was das für eine Dynamik hat. Der Song fängt ja auch sehr, sehr ruhig an mit einer sehr ruhigen Stimme und geht dann ja auch irgendwann in diese Progressive Death Metal Richtung und er schreit sich die Seele aus dem Leib und also ist sehr, sehr verrückt, aber man muss es echt mögen. Ich verstehe jeden Menschen auf der Welt, der wegrennt, wenn er die Band hört.
Magst du auch ihre eher 70er Jahre inspirierten Alben?
Ja, ich lieb's. Ja, klar.
Ah, okay.
Ja. Also gerade Heritage und Pale genau. Communion und was weiß ich, die Alben meinst ja mega gut. Also ich liebe das. Auch diese Hammond-Orgel, die da dabei sind und Mellotron, das, was sie da im Hintergrund immer einsetzen und so. Richtig gut. Also ich mag auch die Alben, wo er nicht seine Death-Metal-Vocals hat. Wobei er jetzt, die Single, die rausgekommen ist für das Album, das im Oktober rauskommt, da crawlt er ja doch wieder. Also da geht's jetzt wieder zurück und die ganzen Opeth-Fans von früher freuen sich ja wie Hölle, dass er seine alten aggressiven Vocals auf einmal wieder auspackt. Also ich mag beides. Mir ist völlig wurscht, was er macht. Ich finde alles gut.
Und die Fans, die eher für diese Progressive-Schiene zuträglich waren, die weinen jetzt alle so, oh, das ist so laut.
Die weinen jetzt wahrscheinlich, oh, viel zu aggressiv, der schreit rum.
Der hat doch Schmerzen.
Ja, genau. Ja, aber trotzdem echt eine großartige Band, aber auch bei denen braucht es einfach extrem viel Zeit, bis man den Zugang findet. Und entweder nimmt man sich die Zeit oder man lässt es und beides ist völlig okay.
Ich habe Opeth genau einmal in meinem Leben live gesehen und das ist eine sehr lustige Geschichte. Opeth waren auf Tour und hatten als Support Pain of Salvation dabei.
Oh, stark. Ja, okay, dann passt's ja für dich.
Es gab aber kein Konzert hier in der Nähe. Es gab ein Konzert in Hamburg. Es müsste die große Freiheit gewesen sein.
Okay.
Also bin ich da damals hingefahren. Wir erinnern uns, ich wohne in Moers, damals noch in Essen, aber das ist jetzt vernachlässigbar. Das ist jetzt nicht der große Unterschied.
Ähnlich weit, ja.
Und die Angabe, wann Pain of Salvation spielen, war schlicht und ergreifend falsch. Und ich bin dann da angekommen und man hörte die Schlussakkorde von Pain of Salvation. Nein. Und ich habe nur gedacht, ja, das kann nicht wahr sein.
Das ist traurig, ja.
Dann habe ich mir Opeth trotzdem natürlich angeguckt.
Ja.
Und es war auf jeden Fall eine sehr intensive und auch geile Erfahrung. Aber ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, nie so diesen ganz tiefen Zugang zu Opeth gefunden, obwohl ich jetzt bestimmt kein ungeduldiger Mensch bin. Also ich kann mir auch Dream Theater-Alben anhören oder eben Pain or Salvation. Das ist jetzt ja auch nicht Musik, die du, keine Ahnung, hörst, wenn du mal eben die Wäsche zusammenlegen möchtest.
Ja, ist auch nicht massenverträglich, ja.
Aber ich weiß nicht. Ich habe immer so ein leichtes Problem, wenn du halt diesen extremen Wechsel zwischen so klaren, getragenen Passagen und so Growl-Passagen hast. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwas, das geht nicht so richtig an mich, weswegen ich zum Beispiel auch zu Metalcore keinen echten Zugang habe. Da ist es ja auch umgekehrt, ja. Ne, dass für die Strophe wird ja irgendwie gebrüllt und für den Refrain.
Genau,
wird
und dann ein schöner, gesungener Refrain, ja. Aber das verstehe ich komischerweise, ja. Das kann ich auch nicht.
Also, das ist halt dieses, eigentlich ist das ja cool, weil das ist ja so, ne, so ein Wechsel, zwei völlig verschiedene Gefühlseben letzten Endes, aber irgendwie ist das nie so richtig an mich gegangen. Also ich bin froh, Opeth damals gesehen zu haben. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Aber ich habe im Moment keinen Impuls, wenn jetzt ein neues Album rauskommt, zu gucken, wo sie spielen, um sie mir nochmal anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber wie gesagt, das kann ich echt voll und ganz nachvollziehen, gerade bei so einer Band, die ja diese beiden Extreme so komisch miteinander verschmelzen lässt. Deswegen, ja, ist echt sowas. Entweder liebt man es und dann liebt man wahrscheinlich echt alles, was die Band jemals veröffentlicht hat und veröffentlichen wird, oder halt auch nicht und dann ist es völlig okay.
Es ist ja immer okay. Ne, Geschmack,
ja, natürlich.
Geschmack kann
generell ist es okay, aber da ist es verständlich, also noch verständlicher als sonst.
Ja, und damit sind wir wirklich am Ende beim letzten Song angekommen und hier erreichen wir jetzt wieder, glaube ich, einen Großteil der Leute, die diesen Podcast hören, weil ich würde mal unterstellen, viele Leute, die das hier hören, haben eine Affinität auch für Power Metal. Und ja, Hammerfall ist schon Power Metal, oder? Ganz am Anfang vielleicht nicht, aber...
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich würde es auch als Power Metal bezeichnen, wobei ich es eh immer generell schwierig finde, überhaupt irgendwelche Bands in irgendwelche Genre-Schubladen zu stecken. Trotzdem, bei denen passt der Begriff definitiv. Und Hammerfall ist einfach für mich auch eine Band, da passt gerade bei den älteren Alben passt echt unglaublich viel und es ist einfach mega gut. Trotzdem habe ich den Song jetzt auch eher deswegen ausgewählt, weil es einfach mein allererstes Konzert überhaupt war, wo ich jemals war. Mein erstes Metal-Konzert war ein Hammerfall in Filderstadt, 2005, glaube ich, war das. Und da war es ähnlich, wie wir vorher schon mal gesagt haben, wegen Ghost, die Maiden supported haben und dann irgendwie auf die Bühne gekommen sind. Bei der Hammerfall-Tour damals waren das Lordi. Es hat kein Schwein gekannt. Und es waren, glaube ich, auch vier Bands, die da gespielt haben. Hammerfall, nochmal zwei, ich glaube Firewind waren es nur, nochmal jemand. Und Lordi als Opener. Und niemand hat gewusst, was Lordi überhaupt ist. Und auf einmal ging das Licht aus in der Halle und dann kamen halt diese komischen Gruselmonster auf die Bühne. Und jeder hat auch gedacht, was zur Hölle ist jetzt los? Weil dieser Lordi-Erfolg mit dem Eurovision Song Contest war ja dann ein Jahr später, war 2006. Ab da hat sie dann ja jeder gekannt, aber 2005 war das einfach nur kein Begriff. Und es war einfach schräg, war aber trotzdem witzig. Deswegen, eigentlich war mein allererstes Konzert dann eigentlich Lordi, aber ich sage trotzdem lieber Hammerfall, weil wegen Hammerfall bin ich hin. Und ja, und es war die Bloodbound-Tour und und deswegen der Song ist einfach deswegen für mich so in diese Liste gekommen, weil es einfach so für mich gerade an diese Zeit erinnert, wo ich beim allerersten Metal-Konzert überhaupt war. Und trotzdem ist Hammerfall insgesamt eine coole Band. Und da ist ähnlich wie jetzt vorher bei... Nee, stimmt gar nicht. Das Album heißt nicht Bloodbound, das heißt Unbent, Unbowed, Unbroken.
Genau,
so heißt.
Chapter 5.
Ganz genau. Und Bloodbound ist nur ein Lied drauf. Ja. Trotzdem ist Hammerfall mega gut, eine gute Band, die gerade auch wieder, wie bei Ghost vorhin, es schafft, so große, hymnische, coole, eingängige Refrains zu schreiben. Und ja, sind ja auch große Stormwitch-Fans, Hammerfall, absolut. Und haben ja auch ein Lied von Stormwitch in ihrem Repertoire oder das ursprünglich von Stormwitch geschrieben worden ist. Und ja, und haben ja auch Ravenlord gecovert, deswegen schließt sich da ja irgendwie so ein bisschen der Kreis. Ja, ich mag die Band einfach, jetzt unabhängig davon.
Hast du das aktuellste Album gehört? Das ist jetzt ja vor wenigen Wochen erschienen, wenn wir das hier aufnehmen.
Ja, ich habe es angehört, ich habe es während dem Arbeiten mit Kopfhörern angehört, fand's cool, habe es, glaube ich, auch ein zweites Mal angehört. Aber das ist, finde ich, tatsächlich bei den neueren Hammerfall-Alben ist es so. Man hört sie an, man findet sie gut und man hört sie vielleicht auch nochmal ein zweites Mal an, aber es ist kein Album für die Ewigkeit. So habe ich irgendwie so das Gefühl bei Hammerfall.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil ich weiß, sie haben ja vor 2 Jahren auch ein Album veröffentlicht. Ich bin ehrlich, ich wüsste gerade noch nicht mal, wie das Album hieß.
Ich auch nicht.
Und Ich könnte dir jetzt noch nicht mal ad hoc auch nur einen Songtitel nennen, obwohl ich es gekauft habe, es steht hier im Regal und ich habe es damals auch gehört. Aber ich glaube, zeitgleich ist das neue Album der Grail Knights erschienen und das fand ich damals viel spannender.
Okay, ja. Aber trotzdem, ich glaube, das ist einfach so, die schaffen es, gute Alben rauszubringen mit einer guten Produktion, ein schönes Cover, wo man auch gleich sieht, oh, das ist Hammerfall und wenn man die Lieder anhört, weiß man auch sofort, oh, es ist Hammerfall und sie machen immer nur das, was sie immer gemacht haben und das machen sie gut und mehr dann aber halt auch irgendwie leider nicht.
Das ist, wie ich finde, sehr passend formuliert, aber man muss ja der Fairness halber auch sagen, aber immerhin schaffen sie es, dass man denkt, es ist gut. Ne? Es gibt ja auch genug Bands, wo ich sagen würde, die bringen was raus. Und man hört es, es bleibt aber wirklich nichts hängen und noch nicht mal, dass man denkt, es ist zumindest gut. Also ganz aktuell habe ich das aktuellste Album von Tanzwut gehört. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst.
Oh, also so, der Name sagt mir was, aber ich würde es mir jetzt wahrscheinlich nicht anhören, aufgrund vom Namen, keine Ahnung.
Es ist so Mittelaltergedönse.
Okay, ja.
Und die sind auch schon relativ lange dabei, also die zählen so mit In Extremo und Subway to Sally so zu den Urvätern wirklich dieser Mittelalter-Szene, kann man schon sagen. Mhm. Aber okay, das neue Album ist wirklich so gar nicht an mich rangekommen. Auch eine Band, die ich eigentlich sehr mag.
Und da ärgert man sich ja dann manchmal selber drüber, wenn es so ist, gell?
Ja,
also so geht es mir zumindest. Wenn ich jetzt irgendein Album höre und ich freue mich irgendwie drauf, dass es rauskommt, dann geht es mir genau so, wie du es gerade beschrieben hast, nervt mich das irgendwie. Und wenn man es dann nochmal hört, entweder wird es dann besser oder man nervt sich, es nervt einen dann noch mehr, dass man es dann einfach bleiben lässt. Aber irgendwie ist es echt, ja, schade, aber das gibt's einfach. Man kann ja nicht alles gut finden. Ist ja völlig okay.
Nee, richtig. Und vor allen Dingen am Ende ist es ja auch nur die eigene subjektive Wahrnehmung. Also es gibt ja keine objektive Bewertung, wann ein Song wirklich gut ist. Ich meine, klar, du kannst drüber diskutieren, ob der Sänger den Ton getroffen hat, ob das alles in Timing ist und so. Aber da gehe ich bei einer professionellen Produktion von aus. Aber nichtsdestotrotz, du kannst ja Geschmack nicht irgendwie logisch erklären. Und von daher, wenn wir beide vielleicht sagen, der Song ist scheiße, sagt irgendjemand anders, ja, aber da ist der Song auf dem Album, der mir über meinen großen Liebeskummer hinweggeholfen hat.
Eben, das ist ja, und dann ist das ja mega schön und Weltklasse, absolut. Und genau so muss es bei der Musik im Allgemeinen ja sein. Mir ging es gerade, wenn du Tanzwut sagst, vor ein paar Wochen kam der ZDF-Fernsehgarten. Weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo es die ganzen Metal-Bands gab, die da aufgetreten sind. Kiss and Dynamite und Orden Ogern und was weiß ich, die da alle gespielt haben. Und ich habe da gerade reingeschalten, zufällig, als Saltatio Mortis gespielt haben. Gut gespielt, das ist ja alles Playback, aber trotzdem haben die da gerade performt und die Band ist genauso irgendwie für mich, kann mit dieser Mittelaltergeschichte irgendwie nicht arg viel anfangen. Also sobald da jemand mit einem Dudelsack auf der Bühne rumspringt, ist bei mir irgendwie vorbei. Ich weiß, kann es auch nicht genau beschreiben, warum das ist, aber jo. Und bei Saltatio Mortis waren sogar zwei Dudelsack-Menschen auf der Bühne.
Ja,
und, genau. Und der Song war aber ultra geil. Also der hat mir echt mega gefallen. Das fand ich richtig gut. Da war auch noch ein Song, wo Blind Guardian im Hintergrund noch mitgesungen haben. Ich kann dir gerade auch nicht mehr sagen, wie der Song hieß, aber da habe ich dann auch danach mir das Album mal angehört und ich fand es dann irgendwie auch okay. Gerade der Song, den fand ich stark und den Rest fand ich auch okay. Es ist jetzt keine Musik, mit der ich mich jetzt anfreunden werde, aber ja, fand ich dann irgendwie für den Moment ganz cool.
Der Song, den du meinst, der heißt Finsterwacht. Das ist der Titeltrack des Albums.
Jupp, ganz genau.
Mit Hansi Kirsch.
Ja, genau, mit Hansi Kirsch, der dann auch im ZDF-Fernsehgarten richtig zu hören war, obwohl er ja nirgends war. Das ist halt diese Playback-Geschichte da, aber ja, witzig. Und kann man sich ja auch drüber streiten, ob sowas nötig ist oder nicht, aber witzig zum Angucken war's.
Den Song gibt's auch auf Englisch, dann heißt er Darkengard.
Ach Gott, okay. Ja, also.
Aber Saltatio Mortis ist tatsächlich eine Band, die ich sehr gerne mag, aber auch schon immer.
Die habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, in Horb, wo ich wohne, gibt es seit vielen Jahren, glaube auch schon über 20 Jahre, die Ritterspiele einmal im Jahr. Also riesengroßes Mittelalterfest mit einem Rittermarkt und einem Ritterturnier und auch Live-Musik. Und da haben ganz, das ist auch schon ewig lang her, wahrscheinlich 2006 oder 2007 oder sowas, sind da Saltatio Mortis auf einer winzig kleinen Bühne aufgetreten. Da hat sie echt nur kein Mensch gekannt. Und es war damals halt witzig, in der eigenen Stadt dann solche, bei so einem Fest zu sein und die Musik zu hören. Und da haben die damals gespielt. Also von dem her echt krass und auch wieder ein Beispiel, dass es eine Band doch schaffen kann, echt groß zu werden. Und die haben es ja in dem Fall geschafft, also richtig gut.
Vollkommen, die haben es auf jeden Fall geschafft.
Ja.
Ob es verdient oder nicht, kann man sicherlich drüber streiten, womit wir wieder bei dem leidigen Thema wären. Das hat dann was mit der persönlichen Wahrnehmung zu tun.
Absolut, ja. Irgendwie jede Band, die in der Größenordnung unterwegs ist, gibt es einen Grund, warum das so ist.
Klar.
Und egal, ob das jetzt verdient ist oder nicht, aber trotzdem sind es meistens musikalisch echt gute. Und egal, ob das jetzt im Heavy-Metal-Bereich oder im Pop-Bereich oder wo er immer ist, es gibt niemand, der einfach so zum Spaß ein Stadion füllt.
Bestimmt nicht, da bin ich vollkommen bei dir.
Ja.
Ja, Tobi, vielen Dank. Ich habe sehr viel Spaß mit dir hier gehabt. Wir haben viel gelacht.
Auf jeden Fall. Nee, ich habe zu danken. War mega gut, wenn ich gerade hier gucke. Eine Stunde 30 fast sind wir jetzt hier. Also ja. Richtig gut. Kam mir nicht so lang vor, das spricht für dich.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe auch immer wieder die Uhr so ein bisschen im Blick, weil man ja auch dran denkt, naja, zu lang sollte es nicht werden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, ja, warum? Wenn man sich gut unterhält, ist das bestimmt auch Unterhaltung für die Leute, die später zuhören.
Absolut, ja. Dann wünschen wir den Leuten viel Spaß dabei bei unserem unterhaltsamen Gelaber. Keine Ahnung, wie man es nennen will.
Genau, so. Ich habe noch ein kleines Attentat auf dich vor, denn der Podcast-Gast darf die Zuhörer am Ende verabschieden mit einem Zitat. Goldene Regel, keine Nazi-Scheiße. Aber auch bei dir mache ich mir da überhaupt keine Gedanken drum, dass du sowas machen würdest.
Okay.
Also, du hast noch einen Moment Zeit nachzudenken, was du den Hörern zum Abschluss mit auf den Weg geben willst. In der Zeit mache ich mal die Ankündigung für die nächste Woche. Also, hier eben war das Folge 57. Wer jetzt zählen kann, weiß, nächste Woche kommt dann Folge 58 und da gibt es dann eine Folge, die schon sehr lange auf meiner Festplatte geschlummert hat, bei der aber irgendwie nie so der ganz richtige Zeitpunkt war, weil es immer dann was Aktuelleres gab, was ich rausbringen wollte und jetzt endlich wird sie rauskommen und ich weiß jetzt schon, es wird Paddy sehr freuen. Nächste Woche, am 1.10. heißt es dann, alles Gute zum 25. Scenes from a Memory. Und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, hat bis dahin noch sehr viel Zeit, sich dieses Album mindestens 20 Mal anzuhören. Oder? 20 Mal reicht das?
Fürs Erste, ja.
Also, falls ihr es nicht wisst, es ist ein Album von Dream Theater. Also, Geduld mitbringen.
Minimal, ja.
Aber vielen Dank an dich, Tobi. Und das letzte Wort gehört dir. Und wir können uns gerne irgendwann mal wiederhören, vielleicht, wenn es dann das zweite Skull and Crossbones-Album gibt.
Ja, Markus, würde mich echt mega freuen. Wie gesagt, das zweite Album von uns, von Skull and Crossbones, wird im Frühling 2025 rauskommen. Vielleicht hören wir uns da echt. Und ansonsten bis dahin, du hast gerade gesagt, ein Zitat finde ich mega schwierig. Ich finde es einfach wichtig, dass alle lieb zueinander sind, dass wir uns bewusst sind, wir haben nur ein Leben und das muss man einfach so leben, wie es einem gefällt und wie man einfach Spaß dran hat. Und das wünsche ich uns, wünsche ich euch allen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal auf der Bühne, vor der Bühne, wann auch immer und genau, trinken ein Bier miteinander.
Das sind doch sehr schöne Worte. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Tobi.
Ciao, Markus, danke.
Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, ob ich den Titel der Rubrik mal verkürze. Eigentlich heißt es ja 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet. Aber das ist so irre lang.
Hört sich doch schön an.
Ja, aber das musst du ja auch auf das Cover irgendwie immer noch kriegen. Und das ist sehr viel Text. Nennen wir es einfach mal nur 10 Songs.
10 Songs, auch schön, ja.